They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und das tun wir heute natürlich, indem wir uns das Playoff Picture der NBA anschauen. Es ist soweit, meine Damen und Herren. Die Playoffs gehen los. Endlich. Playoff Time, Baby. Ich habe unglaublich Bock, wie ich jetzt auch in der Vorbereitung auf diese Folge und beim Eintauchen in die einzelnen Matchups gelernt habe. Und wie ihr wisst, in diesem kleinen, aber feinen Podcast haben wir ein Traum-Matchup am Start. Also wenn es zwischen uns in eine 7-Spiele-Serie gehen würde, es würde über 7 gehen und es wäre denkbar knapp, da bin ich mir ganz sicher. Heute sitzt er mir wieder virtuell gegenüber und ich gehe davon aus, er hat mindestens genauso Bock auf diese anstehenden Playoffs, wie das bei mir der Fall ist. Julius Schubert, einen wunderschönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe mich schon eine ganze Weile nicht mehr so gefreut auf eine Folge. Normalerweise ist es so, schon wieder. Aber heute ist es, yes, ich freue mich die ganze Woche drauf.
Vor allem, wir hatten letzte Woche den Fall, dass ich mit den Steppies, als es dann so ein bisschen ins Absurde abgedriftet ist, da war ich in meinem Element. Und jetzt geht's tatsächlich um Basketball, da bist du jetzt natürlich in deinem Element. Also das ist doch auch schön, wie wir uns ergänzen in diesem Podcast.
Genau so soll es sein. Nee, ich habe richtig, richtig Bock, nicht nur auf diese Folge, auch auf die anstehenden Tage, Wochen und Monate bis Mitte Juni. Es wird die geilste Zeit des Jahres, die geilste NBA-Zeit des Jahres, kannst du mal erwarten. Aber erstmal das obligatorische, wie geht's dir, mein Freund? Ist alles gut bei dir?
Es ist alles wunderbar. Mir geht's gut. Ich kann's nur nochmal wiederholen. Ich werde es auch im Laufe der Folge nochmal wiederholen. Ich habe jetzt wirklich in der Vorbereitung auf diese Folge gemerkt, dieses sich in Matchups reinfuchsen, diesen Deep Dive machen, wer trifft auf wen und wie kann das aussehen. Und das ist einfach, ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum wir ja diesen Podcast auch gegründet haben damals, um über genau solche Dinge abnerden zu können. Und da bietet sich natürlich der Start in die Playoffs an, wie kein anderer Zeitpunkt. Und ich habe so Bock. Wir haben einige sehr, sehr interessante Serien am Start. Wir haben extra jetzt gewartet mit dem Raushauen dieser Folge bis eben jetzt. Also wenn ihr die am Samstagmorgen direkt schon hört, dann gehen heute Abend die Playoffs los. 19 Uhr Cleveland gegen Orlando. Und dann ist die Postseason oder die, also nach Play-In, die richtige Postseason endlich eröffnet. Und ich glaube, wir sind hier heute in unserem Element. Ich habe extrem Lust. Ich bin sehr gespannt zu erfahren, was deine Einschätzungen sind zu den Serien, weil ich kann aktuell nicht einschätzen, ob meine Tipps hier und da ein Hot Take sind. Bei mindestens einer Serie bin ich mir überhaupt nicht sicher. Es fühlt sich an wie eine wahnsinnig offene und interessante Postseason und das ist doch sehr geil. Dementsprechend, mir geht's fantastisch. Wie geht's dir?
Wunderbar, kann mich nicht beklagen. Es würde mir noch besser gehen, wenn ich dich jetzt sehen würde am Wochenende, mein Freund.
Ja, tatsächlich.
Aber kurze Background Story dazu. Jetzt am Wochenende findet das jährliche traditionelle Opening Playoff Weekend Get Together in Dresden statt. Der gute Andreas vom hoffentlich euch allen bekannten Airball Podcast organisiert da immer ein richtig cooles Community Weekend. Ich werde auf jeden Fall wieder am Start sein. Du nicht, leider?
Leider nicht. Leider. Ich hatte es geplant, jetzt vielleicht an der Stelle auch nochmal das öffentliche Announcement, damit ich nochmal eine zusätzliche Motivation habe, mich endlich ranzuhalten mit der Scheiße. Ich habe meine Masterarbeit noch immer zu schreiben und habe mir fest vorgenommen, diese Mitte Juni entweder schon abzugeben oder zumindest fertigzustellen. Und da geht's gerade heiß her bei mir. Und ich habe das in meinem Zeitmanagement und alles dann noch andere berufliche und private unter einen Hut kriegen leider nicht so gut hingekriegt, wie ich das dachte. Deswegen musste ich absagen, diesen schönen Dresden-Trip und habe dann danach erfahren, dass du auch da bist. Also dann hätte ich sowieso abgesagt. Also das hat sich dann ganz gut getroffen. Nein, ich wünsche euch natürlich, es sind einige Jungs erwartet am Start, die ich auch sehr mag. Yes. Ich wünsche euch wahnsinnig viel. Ich bin mir sicher, ihr werdet wahnsinnig viel Spaß haben. Natürlich nicht so viel wie mit mir, aber mein Gott, man kann nicht
das
alles
ist auch
haben.
Klar. Das ist richtig. Nee, aber ansonsten, mir geht's wunderbar, kann mich nicht beklagen. Und wie wie du gerade auch schon beschrieben hast, sehr viel Spaß gehabt in der Vorbereitung auf diese Folge. Und ich muss auch ehrlich sagen, und das ist nicht nur so eine Phrase, so dieses, diesmal war es besonders schwer, weil wir haben ja wie neulich auch bei unseren All-NBA-Teams darüber geredet, dass es da eigentlich nicht so schwer war wie in anderen Jahren. Aber ich hatte so in Erinnerung, dass es in den bisherigen Jahren meistens einfacher war, gerade diese Erstrundenserien zu tippen, als in diesem Jahr, wo es in beiden Conferences Teams sehr hoch geschafft haben, die vielleicht gar nicht unbedingt besser sind als die Teams, auf die sie jetzt treffen, aus der unteren Tabellenhälfte in Sachen Playoff-Plätze in beiden Conferences. Deswegen sehr viele Serien auf Augenhöhe, und in meinem Gedächtnis ist es immer so, du hast sicherlich auch einen Sweep mit dabei in der ersten Runde, sehr viel wahrscheinlicher als in späteren Runden. Du hast diese Five-Game-Gentlemen-Sweeps mit dabei und dann kriegst du vielleicht pro Runde eins, vielleicht ja ein, zwei Game-Sevens, wenn du Glück hast. Und ich war, so viel kann ich schon mal spoilern, hier immer, okay, war ich schon wieder irgendeine Serie in sieben getippt? Okay, schon wieder in sieben. Ich kann ja nicht gefühlt jede zweite Serie in sieben tippen, was ist da los? Aber ich war mir überhaupt nicht sicher, nicht nur, wie viele Spiele jetzt am Ende die Teams brauchen, um zu gewinnen, ob es jetzt 5, 6 oder 7 sind, sondern halt auch wirklich nicht sicher in einigen Serien, wer gewinnt. Und das ist, glaube ich, eher untypisch für Erstrundenserien. Deswegen, ich habe auch noch von keinem Content-Creator, Journalisten, whatever, irgendwelche Tipps gehört. Wir sind relativ früh dran mit unseren Tipps, sodass ich auch auf Twitter noch von, ich glaube, das hat doch noch gar keiner irgendwie groß veröffentlicht, was er denkt. Also das ist auch komplett heute auf unserem Mist gewachsen. Da hat sich, glaube ich, keiner von uns beiden beeinflussen lassen in irgendeiner Art und Weise von den Tipps der Community und irgendwelchen Basketball-Experten, deren Meinung wir sehr schätzen. Von daher komplett unvoreingenommen. Ich bin sehr gespannt. Kann sein, dass wir komplett in eine andere Richtung gehen. Ich denke, dass wir bei einigen Sachen weit auseinander gehen, und das ist ja auch eine coole Sache.
Genau, wir sagen dann gleich nochmal ganz kurz was zum, wir wollen natürlich auch hier wieder unser kleines Double-Step-Back-internes Tippspiel machen für die Playoff-Serien. Bei dem wir letztes Jahr waren wir gleich auf. Ich meine, wir hatten gleich viele Punkte und ich habe dann den Tiebreaker gewonnen. Wir haben irgendwie mit,
du hast den Tiebreaker, genau,
mit weil wie Miami Punkten nicht so Abstand das erste Finals-Spiel ausgeht oder sowas.
Nee, das mit den Punkten Abstand, das ist bei dieser offiziellen NBA Bracket Challenge gewesen. Ja,
was war unser Tiebreaker?
Die wir vor zwei Jahren gemacht haben, wo ich damals mit der NBA zusammengearbeitet hatte und da in meiner Gruppe hier, Bracket Challenge, und da ist Tiebreaker, ist Game One der Finals gewesen. Wir waren halt gleich auf, bis dahin. Und dann war das halt der Tiebreaker und ich weiß aber nicht, wer gewonnen hat. Und letztes Jahr war der Tiebreaker, glaube ich, irgendwie Dreierquote von Miami in den Finals oder
stimmt,
so ein Scheiß.
Stimmt.
Oder von irgendeinem Spieler oder was auch
Nein,
immer.
Nein, ich glaube, es war Dreierquote Miami gewonnen. In den Finals, ja, weil ich gesagt habe, sie können nicht so heiß bleiben oder irgendwie sowas. Und ich bin da lower gegangen und dann war es eher in meinen, stimmt, ja, so war's.
Ja, so war's.
Nice. Na, das machen wir auch dieses Jahr wieder. Aber wie sie gesagt, wir
gerne wieder ein Dreiercode von Miami in den Finals als Tiebreaker nehmen dann.
Können wir machen. Wir legen los. Hau deine Headline kurz raus und dann hacken wir die ab. Ich habe auch eine, wir haben gerade gesagt im Vorgespräch, wir haben beide eine sehr knackige dabei, und dann geht's los mit dem Deep Dive in die Playoff-Serien.
Genau so machen wir's. Meine Headline lautet: Nein, die Warriors sollten Steve Kerr nicht feuern. So einfach. Steve Kerr sollte so lange Warriors Head Coach bleiben, wie er gerne Warriors Head Coach bleiben möchte. Ich habe das vor einer Weile mal gesagt und ich sag's heute wieder. Es gibt drei Coaches in der NBA mit, in Anführungszeichen, lebenslangen Verträgen. Die werden nicht gefeuert. Die machen so lange bei diesem Team, wie sie wollen. Das sind Greg Popovich in San Antonio.
Ja.
Eric Spoelstra in Miami.
Ja.
Und Steve Kerr bei den Golden State Warriors. Das, was Steve Kerr bringt, kann nicht ersetzt werden. Und da möchte ich jetzt nichts hören von, oh, er könnte dem Spieler mehr Minuten geben und diese Lineups, da hätte man noch was optimieren können, die X's and O's, das Defensiv-Scheme jetzt im Play-in-Game und wie er den Rollenspieler eingesetzt in der Offensive und für den hätte er mehr Spielzüge laufen können und den Quatsch, was viele denken, ist der Nummer 1 Job eines Head Coaches. Nein, was Steve Kerr für eine Beziehung hat zu Stephen Curry, Draymond Green, Klay Thompson, Kevon Looney und selbst die Spieler, die vielleicht nicht Teil waren der früheren Titel, sondern des letzten Titels, ist etwas, was man nicht ersetzen kann. Dass er das Vertrauen von ihnen genießt, dass er weiß, wie er mit diesen Spielern umgehen kann, dass er genau weiß, welche Buttons er pushen muss, was er für ein Verhältnis hat zu dieser Organisation, ist etwas, was man nicht bemessen kann durch Zahlen oder Win-Percentages oder was auch immer. Hat er einen perfekten Job geleistet in den letzten beiden Jahren? Nein. Hat er das Maximum aus diesem Kader rausgeholt? Eventuell letztes Jahr, dieses Jahr nicht. Gibt es bessere X's and O's Head Coaches in der NBA? Wahrscheinlich schon aktuell. Aber in dieser speziellen Situation, dass Golden State über Jahre hinweg diesen Kern zusammenhält und dass da gewisse Dinge so laufen, wie sie laufen, würde ich es für einen Fehler halten, wenn die Golden State Warriors Steve Kerr entlassen würden. Und ich denke nicht, dass das mit irgendeinem anderen Coach besser laufen würde. Man kann sicherlich immer das Argument bringen für frischen Wind und mal einen Tapetenwechsel und all diese Floskeln. Aber was die Warriors an Steve Kerr haben, hätten sie an keinem anderen Head Coach in der NBA. Egal, wer da kommt. Und ich glaube nicht, dass es eine kluge Entscheidung wäre, ihn zu entlassen. Die Warriors werden eine Menge schwierige Entscheidungen treffen müssen. Wie geht's weiter mit Klay Thompson? Wie viel sind wir bereit, ihm zu bezahlen? Wie geht's weiter mit Chris Paul? Wobei ihnen diese Entscheidung eventuell auch abgenommen wird. Was machen wir mit unseren jungen Rollenspielern, allen voran Jonathan Kuminga? Trainen wir ihn? Bezahlen wir ihm 30 plus Millionen pro Jahr? Wie füllen wir den Kader auf? Was machen wir mit jemandem wie Andrew Wiggins, der wirklich, wirklich, wirklich am Ende zu sein scheint? Die Baustelle Steve Kerr ist nicht die, die ich angehen würde im Sommer. Und ich würde es für einen Fehler halten, Steve Kerr zu entlassen. Und ich finde es eigentlich auch Quatsch, dass wir überhaupt darüber reden. Ich finde, der Mann hat sich das Recht verdient, über ein fast ein Jahrzehnt lang brillante Arbeit so lange machen zu dürfen, wie er möchte. Zumal es halt nicht so eine Doc Rivers-Situation ist, wo ein Coach oder eine, um in Fußballtürmen zu reden, José Mourinho-Situation ist, wo ein Coach verzweifelt festhält an dem Sport, wie er vor 10, 15 Jahren mal war, sondern wir reden hier immer noch über einen topmodernen, kreativen, innovativen, hervorragenden Headcoach weiterhin, den ich nicht abgeben würde, wenn ich Golden State bin.
I prefer not to speak. If I speak, I'm in big trouble. Entschuldigung. Sobald jemand den Namen José Mourinho um mich herum erwähnt, schalte ich in den Respect, man. Respect.
My name is José Mourinho.
I am José Mourinho. Es gibt so viele geile Memes von diesem.
Wie war der Vergleich? Oh. Also, wie der Doc Rivers-Vergleich ist, weiß ich. Wie war der Fußball-Vergleich? War der passend?
Ja, irgendwo schon. Bei Mourinho war halt das Ding, dass er über die Jahre, dass er quasi immer mit demselben Stil, ja, eigentlich gar, also Mourinho ist über Jahre immer mit demselben Stil gefahren und der hat dann einfach, je mehr sich der Fußball entwickelt hat, einfach immer weniger funktioniert. Und das ist ja tatsächlich eine schöne Parallele zu den Warriors, die noch immer
vielen Dank
ihren Stiefel runterspielen, jetzt gar nicht negativ gemeint, immer noch einfach einen sehr ähnlichen Ansatz haben wie noch vor 10 Jahren. Und man aber das Gefühl hat, dass aus diversen Gründen dieser Ansatz einfach nicht mehr so gut funktioniert. Und ja, deswegen.
Und kurzer Nachtrag. Ich möchte nicht wissen, wie Draymond Green acted, wenn er nicht mehr Steve Kerr an seiner Seite hat. Ja, Wir müssen uns überlegen, das ist der Draymond Green. Diese Version von ihm ist schon die zahme, die wahrscheinlich. Die
Zähmte, ja.
Mit einem Coach an seiner Seite, mit dem er so viele Schlachten geschlagen hat und der genau weiß, wie er ihn zu behandeln hat und ihn zähmen kann. Zähmen? Zahmen.
Nee, zähmen. Mit Ä.
Zähmen. Okay, der ihn zähmen kann.
Das hört auch ziemlich kacke an, wenn man das so betont. Wie man ihn zähmen
kann. Ich möchte nicht wissen, wie Draymond Green acted, wenn er unter einem Coach spielt, der noch nicht mal seinen Respekt verdient hat. Im Sinne von nicht auf einer menschlichen Ebene, sondern auf einer professionellen, beruflichen Ebene. Und dann gibt es noch mehr Schlägereien und noch mehr technische Fouls und noch mehr Drama. Und das weiß ich nicht, ob ich das erleben möchte.
Absolut.
Aber jetzt Darfst du.
Ich habe auch gar nicht, ich finde, du hast die großen Fragen, die jetzt auf die Warriors zukommen, schön skizziert. Ich bin auch der Meinung, ich bin bei dir, dass Steve Kerr da jemand sein sollte, der natürlich nicht von der Kritik ausgeschlossen wird, aber der ein gewisses Standing genießen sollte in dieser Franchise und bei dem das auch völlig zu Recht ist, weil bei anderen Personalien, allen voran Klay Thompson, da wird sich jetzt ja im Sommer die Entscheidung zeigen, ob er noch ein Warrior bleibt oder nicht oder ob wir Klay Thompson ein letztes Mal, ich habe dir heute Nacht, als ich noch wach war, habe ich dir ein Reel geschickt auf Instagram, diese, ich glaube es war von Overtime, so eine traurige Mailbox-Nachricht von einer Ex-Freundin im Hintergrund und dann einfach so Szenen von den Warriors, von der Warriors-Dynastie. Da hat man dann schon, also wirklich, wenn wir als Basketball-Fans in der Generation, in der wir groß geworden sind, wenn ich jetzt dran denke, dass das einfach gewesen sein könnte, da läuft es einem schon mal kurz den Rücken runter.
Ist aber auch ein weirder Trend, dass Rapper immer mehr in ihre Songs Mailbox Calls.
Da ist natürlich Drake der GOAT, der Trendsetter mit in Marvin's Room. Are you drunk right now?
Weekend hat das auch mal gemacht.
Fantastisch, fantastisch. Das habe ich voll den Faden verloren, Mensch. Achso, es gibt Clay. Personalien, allen voran Klay Thompson, bei denen man sich schon fragen muss, sollten die denn dieses Standing? Also Draymond Green hat ja in der PK nach der Niederlage gesagt, ja, they're gonna take care of him und us und ich habe keine Zweifel daran. Ne. Sollten sie das denn? Also rein aus basketballerischen Gesichtspunkten ein ganz klares Nein. Es wird sich zeigen. Aber ich bin auch bei dir. Steve Kerr, ein Coach, den ich weiterhin wahnsinnig schätze, der jetzt auch wieder das Team USA bei Olympia anführen wird, richtig? Oder habe ich da irgendwas, einen Wechsel nicht mitbekommen?
Ja.
Ja, also Steve Kerr
hat sich nichts geändert.
Ist eine absolute Institution in Golden State und sollte das auch bleiben, glaube ich. Meine Headline, wie gesagt, ganz, ganz knackig heute. Ich möchte ein kurzes Shoutout verteilen und meine Headline ist einfach nur Iron Man. Es gibt 17 Spieler in der NBA, die alle 82 Spiele absolviert haben. Und die möchte ich hier einfach einmal kurz ihre Blumen geben. Und es gibt einen, der kurioserweise über allen steht. Die Spieler mit 82 Spielen. Harrison Barnes, Reggie Jackson, Jonas Valanciunas, Bobby Portis, Domantas Sabonis, George Niang, Mikal Bridges natürlich, der ultimative Iron Man, der bis heute noch kein einziges Spiel verpasst hat in seiner NBA-Karriere. Nikhil Alexander und in seiner College- und Highschool-Karriere. Das hatte ich mal als Headline irgendwann letzte Saison, wenn ich mich nicht erinnere. Nikhil Alexander Walker, Obi Toppin, Paul Reed, Peyton Pritchard, Jalen Green, Austin Reeves, Chet Holmgren, Cason Wallace und Christian Brown. Und wenn ihr mitgezählt habt, habt ihr wahrscheinlich nicht, dann fehlt da noch einer. Und das ist Buddy Hield.
Buddy Hield. 86. Sorry, ich wollte es dir nicht verwecken. Ich wollte nur zeigen, dass ich
85,
auch mich 85. auskenne mit dem Thema.
Also 84 offizielle Regular Season Games plus das In-Season Tournament Finale.
Ach so, okay. Dann meinte ich das eine Play-In noch mit dabei.
Ja. 84.
Okay.
Der Mann hat 84 normale Regular Season Games gespielt plus das In-Season Tournament Finale mit den Pacers. Sein Trade lag so geschickt, dass er eben mit den Sixers dann noch ein paar Spiele nachzuholen hatte, von denen er natürlich keins verpasst hat. Und damit geht der, können wir noch einen nachträglichen Steppy vergeben, der Iron Man Award für diese Saison geht an Buddy Hield, über den wir gleich vielleicht auch das ein oder andere Wort verlieren werden. Genau, das war's schon. Das ist meine ganz kurze Headline heute.
Wunderbar.
Damit richtet sich unser Blick Gen Playoffs. Und wir haben gerade gesagt, wir wollen es so machen, dass wir in den beiden Conferences jeweils in der Mitte anfangen, dass wir als erstes über das 4er-5er-Matchup sprechen. Und wir fangen im Westen an, wir hören im Osten auf, also quasi gegenteilig zur Sonne. Ich weiß nicht. Lass mal drin, komm, egal. Davor, wie gerade angekündigt, Tippspiel. Wir haben gesagt, wir wollen es machen wie letztes Jahr. Wir tippen die Serien. Ich habe inzwischen in unserer WhatsApp-Gruppe die Nachricht vorgefertigt. Wärst du auch ready, die abzuschicken? Weil dann loggen wir unsere Tipps ein, ohne uns vom jeweils anderen hier im Laufe der Folge beeinflussen zu lassen. Ich kenne deinen Lakers gegen Nuggets-Pick bereits, weil ich dein Video gesehen habe. Aber also da glaubst du mir, also da kaufst du mir, glaube ich, ab, dass wir da sehr auf einer Wellenlinie sind. Also da hast du mich jetzt nicht damit dazu bewegt zu sagen, hä, wie, die Lakers gewinnen doch nicht? Und lass uns so viel vielleicht schon mal anteasern. Du hast gerade gesagt, das ist dir schwer gefallen mit 7 Spielen und so. Ich habe 4 Serien in 7 getippt, also die Hälfte. Wie viele sind es bei dir?
Auch 4.
Okay, krass.
Also ich bin auch ready.
Okay, alles klar, dann schicken wir das jetzt los. 3, 2, 1, go. Und schauen jetzt aber nicht drauf, sondern lassen uns im Laufe der Folge überraschen voneinander.
Also ich schaue sowas von jetzt drauf gerade.
Okay, dann schaue ich. Oh mein Gott. Toll, Julius. Dann schaue ich auch jetzt drauf.
Okay. Ho, ho, ho. Okay.
Okay, im Westen keine Überraschung. Okay, nice. Aber im Osten. Ja, wobei. Damn.
Na gut, aber wir starten ja im Westen.
Ich hätte gedacht, wir hätten mehr Abweichung. Okay. Eigentlich haben wir nur eine große Abweichung. Okay, schauen wir mal. Wir wollen es machen wie letztes Jahr. Für den richtigen Gewinner einer Serie gibt es einen Punkt. Es gibt einen zusätzlichen Punkt, wenn man das Ergebnis, also die Anzahl der Spiele noch dazu richtig getippt hat. Ich werde das tracken im Laufe der Postseason und dann schauen wir mal. Und dann müssen wir uns noch erneut auf einen Tiebreaker einigen. Das können wir entweder jetzt tun oder dann, wenn es ansteht.
Lass uns das im Verlauf.
Er wird ja nicht anstehen.
Der Playoffs tun. Oder die Leute haben eine Idee für einen Tiebreaker,
stimmt,
dann.
Gerne. Schreibt uns.
Mal her damit,
wenn
gerne.
Wenn ihr eine Idee habt, die vielleicht ein bisschen weniger random ist als die, wobei der Sinn eines Tiebreakers ist wahrscheinlich, dass er random ist. Ein bisschen weniger random vielleicht aber als die Dreierquote der Heat in den Finals. Dann schreibt uns gerne. Dann können wir vielleicht eine Idee aus der Community übernehmen.
Und wir sollten uns, bevor sich abzeichnet, dass ich gewinne, schon uns überlegen, was der Verlierer.
Das stimmt natürlich.
Machen muss.
Auch da, wenn ihr Ideen habt, schreibt uns die gerne. Irgendwas, das kann ein vorgetragenes Gedicht hier im Podcast sein, was ich ziemlich witzig fände, wenn jetzt, wo ich es gerade so spontan ausspreche. Oder was auch immer, wenn euch bis hin zu einem Abendessen, das wäre natürlich ein bisschen langweilig und das würdet ihr nicht mitbekommen. Aber schreibt uns da gerne, wenn ihr in der Hinsicht Ideen habt. Und dann würde ich sagen, schnappen wir uns unseren Holy Energy Drink, weil...
Genau.
Das ist heute, wird euch diese Playoff-Preview quasi präsentiert von Holy mal wieder. Ja, wir brauchen gar nicht viel zu sagen. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr geneigter Hörer dieses Podcasts seid, wenn ihr geneigter Zuschauer von Julius YouTube-Channel seid, das ist ganz schön der Zungenbrecher, Julius YouTube-Channel, dann ja, wisst ihr Bescheid über Holy. Nicht nur die, ich würde behaupten, leckersten und einfach geilsten und gesündesten und am wenigsten schädlichsten Energy Drinks im Game, sondern inzwischen auch Hydration Drinks, Iced Teas, die sehr, sehr geil sind. Du hast neulich ein Ranking deiner Top-Geschmäcker in deiner Instagram-Story gepostet und ich habe sofort, umgehend, habe ich auf den Skandal reagiert, dass du den Strawberry Shark nur auf Platz 3 hattest. Das konnte ich nicht sliden lassen. Ich habe mich natürlich heute für einen Strawberry Shark entschieden. Das ist mein Favorit. Ich muss zugeben, ich habe noch nicht alle Sorten probiert. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Geschmack den Shark bei mir ablösen wird irgendwann. Da ist die Liebe jetzt einfach
ich
zu tief.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass du den Fruity Frog kostest und denkst,
den habe ich schon mal probiert.
Der Shark ist besser. Also der Fruity Frog ist, der ist anderes
Level. Der ist fantastisch, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber bei mir, das ist auch ein bisschen, hat was mit Loyalität zu tun, glaube ich. Also der Shark ist bei mir einfach.
Ah, okay.
Das wird meine Eins bleiben. Ich hatte neulich den Fall tatsächlich, weil jetzt ja wirklich die Playoff-Nächte anstehen. Wir haben schon mal drüber geredet. Ich bin jemand, der tendenziell wahrscheinlich erst ab den Conference Finals live schauen möchte. Aber ich hatte neulich die Situation, dass ich mit ein paar von meinen Jungs hier noch gesessen bin und wir gechillt haben und Fußball geschaut hatten, Champions League geschaut hatten. Und dann um 1.30 Uhr das Lakers Play-In-Game anstand und ich eigentlich nicht vorhatte, das zu schauen. Und dann irgendwann schauen wir auf die Uhr und es geht schon dann hart in die Richtung. Und dann dachte ich mir, ja komm, warum nicht? So, dann bleibe ich jetzt wach. Und dann war sofort klar, okay, ich brauche einen Holy, um diese Nacht durchzustehen. Ich denke, so ist es bei dir dann auch, wenn du dir die Nächte um die Ohren schlägst und Playoff-Games dir reinziehst. Mhm. Und deswegen schaut da gerne bei den Kollegen von Holy vorbei. Mit unserem Gutscheincode DS5 bekommt ihr 5 Euro Rabatt. Und es gibt coole Probierpakete, wo ihr verschiedene Sorten einfach mal euch reinkosten könnt. Link ist in der Folgenbeschreibung verlinkt. Wenn ihr über diesen Link geht, dann helft ihr uns, diesen Podcast weiterhin auf diesem unglaublichen Level, auf dem wir das tun, aufrechtzuerhalten. Unterstützt uns auch noch und tut euch noch was Gutes, indem ihr die geilen Dinge, die Holy da anzubieten hat, abchecken könnt.
Genauso.
Playoffs, Baby. Let's do this. Ist jetzt doch ganz schön lang geworden, Intro und Headlines und alles. Aber wir wollen uns natürlich hier auch nicht kurz fassen. Und das werden wir auch nicht, weil die schönste Zeit des Jahres steht an. Wir haben gesagt, wir wollen im Westen anfangen. Und wir haben gesagt, wir wollen mit dem mittleren Matchup anfangen. 4-5. Und das ist zugleich, ich glaube, ich kann es so sagen, es ist die Serie, auf die ich mich am meisten freue. Die Los Angeles Clippers gegen die Dallas Mavericks. Part 3 der jetzt dann Playoff-Serien-Trilogie. Die ersten beiden Male sind die Clippers als Sieger hervorgegangen. Und natürlich die große Frage, schafft es Luca, schaffen es Kyrie und die restlichen Mavs, das zu ändern diesmal? Ich habe mir ein paar Stats rausgeschrieben zu den Serien. Ich würde ganz gerne jeweils zu den beiden Teams einmal kurz raushauen. Net-Rating, Offense, Defense auf die ganze Saison gesehen. Und dann habe ich mir überlegt, den Rekord seit dem All-Star-Break und die Platzierung in Offense und Defense seit dem All-Star-Break, damit ihr vielleicht ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, in welcher Form die Teams in die Playoffs gehen. Die Clippers hatten das siebtbeste Net-Rating der abgelaufenen Regular Season, die viertbeste Offense und die Defense auf Platz 14. Demgegenüber die Mavericks mit einem Net-Rating von plus 2,6, das war Platz 12. Acht beste Offense, also wir sprechen hier von zwei Top-10-Offenses. Defense nochmal einen Tick schlechter als bei den Clippers, das war Platz 19. Aber wenn wir auf die Form seit dem All-Star-Break gucken, und bei den Mavericks ist das insbesondere nochmal die Form seit der Trade-Deadline. Dallas ist seit dem All-Star-Break 18 und 9, die Clippers 15 und 14. Dallas Offense Platz 7, Clippers Offense Platz 14. Dallas Defense Platz 15, Clippers Defense Platz 24. Und vielleicht können wir da sogar reinstarten. Wie gesagt, die Mavs seit der Trade-Deadline. Sechstbestes Net-Rating, sechstbeste Offense, siebtbeste Defense. Also seit da Daniel Gafford und PJ Washington in der Starting-Lineup rumspringen, läuft's ganz schön geil für Dallas. Und deswegen, lass uns doch da vielleicht anfangen. Wie sind deine Gedanken, Gefühle, Einschätzungen zu diesem dann doch etwas neu formierten Dallas-Team? Was gleichzeitig übrigens bedeutet, dass wir den Regular-Season-Vergleich der beiden Teams quasi aus dem Fenster schmeißen können, weil alle Spiele, die beiden absolviert haben, waren vor eben jener Trade-Deadline. Und das war noch in der Grant-Williams-Ära. Und deswegen, die Mavericks haben ein anderes Gesicht inzwischen. Und das dürfte eine sehr, sehr geile Serie werden, glaube ich.
Ja, und die Mavericks haben ein schöneres Gesicht.
Das stimmt.
Seit da diese Trades durchging, gefallen mir richtig gut an beiden Enden des Parketts. Defensiv bin ich nach wie vor skeptischer als am offensiven Ende, aber ich war ein großer Fan ihrer Deadline. Ich fand die Moves richtig und wichtig, die man gemacht hat. Dass es jetzt danach dann so gut lief, habe ich jetzt auch nicht kommen sehen, dass man da auch am defensiven Ende wirklich, wirklich, wirklich fantastisch funktioniert hat. Aber es ist, und ich denke, das kann man relativ komfortabel sagen, das beste Dallas-Team in Lukas Karriere. Und zum ersten Mal spielt ihr jetzt gegen die Clippers mit einem Squad, mit dem er auch wirklich konkurrenzfähig sein kann. Und das ist, glaube ich, eine Menge wert.
Ich finde, die spannendste Frage in dieser Serie sind die Matchups. Also die wirklich, wer verteidigt wen. Weil ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und da bin ich gespannt. Ich glaube, wir müssen vorweg erwähnen, Kawhi Leonard zuletzt angeschlagen gewesen mit Knieproblemchen nach der, ja, schockierend, überraschend einer der fittesten Saisons seiner Karriere, der wirklich lange, lange, erstens wie ein All-NBA-Spieler, wir haben ihn beide in unserem All-NBA-Second-Team gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Er war fit, er hat kaum Zeit verpasst und jetzt am Ende der Saison geht's hoffentlich nicht plötzlich los. Stand jetzt, steht er zur Verfügung. Er soll angeblich bei 100% sein, aber das ist natürlich eine große Sorge, die mitschwingt und ein riesiger X-Factor. Also wenn Kawhi nicht bei 100% ist, dann ist diese Serie eine komplett andere Geschichte. Lass uns vielleicht mal die Sorge im Hinterkopf behalten und dann nachher bei unseren Tipps, klar, muss man das mit einberechnen. Aber lass uns jetzt mal von ausgehen, wir sehen einen mehr oder weniger fitten Kawhi Leonard über 7 Spiele oder über wie viele auch immer es geht. Dann stellt sich mir die große Frage, ab wann lässt du Luca von Kawhi verteidigen anstelle von Ty Lue? Weil ich verstehe den Impuls, das eigentlich erstmal nicht zu wollen, einfach um Kawhi nicht zu viel aufzubürden, gerade zu Beginn der Serie. Und du hättest mit PG den Kandidaten, der das sonst macht, vielleicht Terrence Mann. Also, wenn du Ty Lue bist und du bist in der Kabine vor Game One, was gibst du den Jungs mit auf dem Weg? Wer verteidigt wen?
Ich sitze seit eigentlich schon diese Serie feststeht, aber richtig intensiv in den letzten Tagen daran, mir den Kopf zu zerbrechen, was die Clippers gegen Luka machen. Ich habe mir alle Doncic-Angriffe der letzten beiden Playoff-Serien angeguckt gegen die Clippers und ich habe mir die drei Regular-Season-Games nochmal angeguckt, die beiden Teams gegeneinander gespielt haben in dieser Saison, um mir anzuschauen, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat. Spoiler, es hat eine Menge nicht funktioniert. Ja. Und wie auch die bisherigen Matchups so funktioniert haben und halt nicht funktioniert haben. Das sind sehr unterschiedliche Teams. Du hast es angesprochen, selbst bei den Duellen, die wir jetzt in dieser Saison gesehen haben, hat sich da einiges getan. Es ist schwierig. Ich glaube, man kann nicht pauschal sagen, ab wann Kawhi Leonard ran muss. Er wird irgendwann ran müssen, wenn sich die Serie quasi auf Augenhöhe gestaltet, die Clippers das erste gewinnen, die Mavs das zweite, die Clippers das dritte vielleicht, dann die Mavs das vierte, dann kann sein, dass du ihn wirklich erst immer in den Crunch-Times auf Doncic schicken musst, kann sein, dass die Clippers ihre beiden Heimspiele verlieren, wie es beim letzten Mal war, und dann stehst du ab Spiel 3 vielleicht schon da und musst Leonard an Doncic dran stellen, weil du halt die Gefahr läufst, dann irgendwie mit 3-0 in Rückstand zu geraten. Spätestens zum Ende der Serie hin wird es nötig sein. Ich fand's interessant, dass du gerade Paul George angesprochen hast. Paul George kann Luka Doncic nicht verteidigen. Er kann's nicht. Es tut mir leid. Paul George ist ein ordentlicher Verteidiger, aber er ist mittlerweile, und das war er schon vor 3 Jahren nicht, und das war er in der Bubble vor 4 Jahren auch noch nicht, keine Chance gegen Luka Doncic. Was Doncic dann macht und was er in der Vergangenheit gemacht hat, er ist einfach immer wieder in den Post gegangen. Und Paul George immer noch athletisch und explosiv. Und das bringt er auf jeden Fall mit. Aber Doncic bewegt ihn mühelos. Und die Angriffe, in denen Doncic auch Face-Up beim Drive einfach durch PG durchgelaufen ist, waren nicht selten. Es gibt ein paar Verteidiger, die kannst du nicht gegen Doncic stellen. Nicht. Keine Sekunde. Kannst du komplett vergessen. Westbrook, Norman Powell, Bones Highland und
Subats.
Jeglicher Center. Das kannst du vergessen. Dann gibt's welche, da kannst du Possessions überleben und das kann phasenweise funktionieren, aber auch nicht als grundlegende Taktik, sondern das ist was, okay, wir können es jetzt nicht verhindern, dass die mal eine Minute gegeneinander gestellt werden oder wir switchen den auch mal raus, wenn es jetzt nicht anders geht. Das ist nicht so wie bei Heile, wo man sagen kann, okay, das ist automatisch verloren, wenn er gegen Doncic spielt. Und das sind Paul George, das sind PJ Tucker und das sind James Harden, der einen überraschend guten Job gemacht hat in den bisherigen Regular Season Performances gegen Doncic. Bringt halt im Vergleich zu Paul George den Vorteil mit, dass er halt gebaut ist wie ein kleiner Panzer mit diesem tiefen Körperschwerpunkt. Es gab vor Jahren diese Statistik, beste Post-Up-Defender nach Points per Possession, da war James Harden halt auf Platz 1. Und der musste halt auch nicht Leute wie Jokic und Embiid verteidigen. Aber dieser tiefe Körperschwerpunkt und dass er halt diese Masse mitbringt, helfen halt sehr gegen jemanden wie Doncic, der jetzt auch nicht explosiv ist und der gerne Bullyball spielt. Und gerade gegen diese Bullyball-Spielweise kommt halt ein Harden zum Beispiel deutlich besser klar, als es ein Paul George beispielsweise tut. Oder auch ein Tucker kommt damit relativ gut klar. Während Leute wie Harden und Tucker halt absolut nicht mehr die explosivsten sind, nie waren, jetzt Tempo variieren, vielleicht auch jetzt nicht mehr diese Hüftmobilität mitbringen, die beispielsweise bei einem Paul George vorkommt. Das heißt, da muss man bei jedem dieser einzelnen Defender irgendwo Abstriche machen. Aber jeder bringt halt auch gewisse Vorzüge mit. Und dann hast du die beiden, die es halt machen müssen. Und das sind Terrence Mann, der in der Regel der primäre Defender war in den Matchups jetzt in dieser Saison. Und dann halt, wie angesprochen, Kawhi, wenn es dann wirklich auf Ernst geht. Und das sind so die Matchups. Und wenn wir über die Coverages nachdenken, das ist jetzt sicherlich in einem Videoformat besser darzustellen, deswegen ganz kurze Werbung heute dann, wenn die Folge droppt, am Samstag, droppt auch mein Video zu genau diesem Thema. Wie gesagt, hat mich sehr intensiv beschäftigt damit. Was du komplett vergessen kannst, Switching. Switching gegen Doncic, 1 bis 5 Switching, muss ich dazu sagen, gegen Doncic, so wie Ty Lue das gemacht hat in den ersten beiden Spielen der 2021er Serie, wo er Subats, der wahrscheinlich immer noch Albträume haben dürfte, teilweise gelegentlich, von dieser Serie damals und von diesen ersten beiden Spielen, dass er den immer wieder rausgeschickt hat und ein 1 gegen 1 Wechsel mit Doncic geschickt hat, das kannst du halt vergessen. Eigentlich weiß ich nicht, unnötig, dass wir das sagen, aber es ist halt leider nicht unnötig, weil wir haben in dieser Saison auch wieder Possessions gesehen, wo Zubats und auch Daniel Theis auf einmal an Doncic rangeswitcht sind, komplett nach Plan, komplett ohne sich zu wehren. Und die Resultate sind halt wenig überraschend nicht gut gewesen für die Clippers. Was du auch vergessen kannst.
Und lass mich da einmal ganz, ganz kurz anhaken. Einfach nur ein kurzer Einwurf. Diese gefürchteten Clippers Smallball-Lineups aus den letzten Jahren, muss man ehrlich sagen, die sind, finde ich, in dieser Saison nicht mehr so eine krasse Option. Weil einfach die Zeiten von Robert Covington und Nicola Batum und wie die ganzen Wings hießen, die da rumgesprungen sind, wenn wir davon ausgehen, dass PJ Tucker vermutlich nicht spielbar ist, die sind halt vorbei. Also, dass die Clippers wirklich valide 5-Wings-Lineups irgendwie rausschmeißen können, ich glaube nicht, dass das eine riesige Option sein kann. Und das wären Lineups, wo du dann noch eher sagen könntest, hey, wir switchen alles, wir sind beweglich, wir machen Shore and Recover und sowas. Ich glaube, das ist dieses Jahr nicht so eine gute Option, wie das vielleicht noch in der Vergangenheit der Fall war.
Ja, mit Sicherheit. Was auch nicht funktioniert, ist eine tiefe Drop-Defense. Das haben die Clippers danach versucht, ab Spiel 3 in der 2021er-Serie. Hat ein bisschen besser geklappt, aber auch überhaupt nicht geklappt. Das, was nur noch einmal mehr zeigt, wie sehr Switching 1 bis 5 nicht geklappt hat. Weil A ist Zubats jetzt kein elitärer Drop-Defender, muss man leider dazu sagen. Aber das größte Problem ist, dass einfach die Clippers keine Screen-Navigatoren haben, wie zum Beispiel die Timberwolves, die dann wirklich auch mal an Doncic dran kleben bleiben können. PJ Tucker ist nicht mehr der Screen-Navigator, der er mal war. Paul George ist überhaupt nicht mehr der Screen-Navigator, der er mal war. Und Terrence Mann ist halt auch nur gut. Das ist das Problem, das, was die Clippers in dieser Serie haben. Man hat, abgesehen von Kawhi, nur gute, bestenfalls Verteidiger und halt keine sehr guten mehr. Das heißt, diese Deep Drop Defense ist halt auch schwierig. Mein Plan gegen Doncic für Game 1 und danach muss man eh gucken, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, welche Adjustments können wir machen. Was ich den Clippers raten würde, ich würde erst einmal versuchen, so wenige defensive Schwachstellen wie möglich auf dem Parkett stehen zu haben. Du kannst nicht Bones Highland, James Harden und Zubats zusammen auf dem Parkett haben. Dann kann sich Doncic frei aussuchen, wen er attackiert. Das ist das Erste. Ich würde zwischen meinen beiden grundlegenden Defensivsystemen High-Drop-Defense und einer echten aggressiven Blitzing-Defense Traps, Doncic aggressiv doppeln und Druck ausüben, was überraschend gut funktioniert hat in 2 der Regular-Season-Games, die beiden Teams, letztes Jahr war es ja quasi, 2 waren im November und 1 war im Dezember. Es hat überraschend gut funktioniert. Ich versuche, den Ball aus den Händen von Luka Doncic zu bringen und ihn aggressiv unter Druck zu setzen. Immer und immer wieder. Ich versuche, Pick and Roll zu eisen. Ich versuche, ihn Richtung Seitenlinie zu drängen, dass er da direkt eingekesselt ist. Und dann mache ich richtig, richtig Druck, versuche sein Sichtfeld einzugrenzen, versuche den Ball aus den Händen zu bekommen. Die Mavericks haben keinen elitären Short-Roll-Playmaker, so wie das Draymond Green immer wieder für Steph Curry war, was ein Grund war, warum diese Steph Curry-Blitzing-Defense gegen ihn nicht so gut funktioniert hat, weil man halt dann mit Draymond Green jedes Mal diesen elitären Short-Roll-Playmaker hatte. Den haben die Warriors einfach nicht. Und dann doppel ich immer wieder und schicke Hilfe aus der Weak Side und versuche, dass mich die Mavericks Kollegen schlagen und eben nicht Luka Doncic. Machst du natürlich auch nicht im jeden Angriff, weil du halt nicht berechenbar sein willst, aber das plus eine hohe Drop Coverage mit viel Hilfe rein vom Nail, mit viel Hilfe rein aus der Weak Side, ich mach die Mitte zu. Luka Doncic ist ein gefährlicherer Driver als Giannis und wir haben bei Giannis, aber weil er diese Athletik und übermenschlichen Fähigkeiten mitbringt, immer davon geredet, Mauern zu machen, Mauern immer alles zuzumauern. Das musst du gegen Luka Doncic, der in der Saison 83% in der Restricted Area trifft, musst du das auch machen. Weghelfen von den schwachen Shootern, nicht von Kyrie Irving, sondern von den schwächeren Shootern, immer wieder reinhelfen. Wie gesagt, Pick and Rolls eisen, Terrence Mann ranstarten lassen an Doncic, Kawhi, wenn es dann drauf ankommt am Ende. Versuch's mit Hedge and Recover oder Pre-Switching, um Leute wie Harden, Leute von Paul George fernzuhalten von Luca. Und das wäre so ein bisschen mein Plan. Ist allerdings überhaupt nicht so, dass das irgendwie, erstens mal ist es auf gar keinen Fall eine Garantie und zweitens, selbst wenn die Clippers es perfekt machen, wird Doncic trotzdem Mittel und Wege finden, weil die Clippers sind, glaube ich, defensiv matchup-mäßig nicht gut aufgestellt gegen einen Luka Doncic und gegen diese Dallas Mavericks Offensive. Ich würde immer wieder Doncic auch arbeiten lassen am defensiven Ende. Ich würde ihn immer wieder attackieren, was den Vorteil hat, dass du einen immer noch nicht so guten Verteidiger attackierst und du lässt aber auch den besten offensiven Spieler des gegnerischen Teams arbeiten und lässt ihn da schon Körner lassen und Energie aufbrauchen am defensiven Ende. Das ist was immer sehr gut funktioniert hat in den Playoffs gegen Luka. Aber ich glaube nicht, und das ist dann auch der Grund, warum ich das tippe, was ich tippe. Ich denke nicht, dass die Clippers Doncic auch nur annähernd stoppen können, weil ich nicht glaube, dass sie das Personal dazu haben. Und was wir auch nicht vergessen können, Kawhi hat damals Doncic brillant verteidigt gegen Ende der 2021er Serie. Das war ein 29 Jahre alter Kawhi Leonard mit deutlich weniger Verletzungen, ja, deutlich jünger. Gegen einen 21-jährigen Doncic in den zweiten Playoffs seines Lebens im vierten Jahr seiner Karriere. Kawhi ist nicht mehr der Defender, der mit 29 war. Doncic ist nicht mehr der offensive Spieler, der mit 21 war. In unterschiedliche Richtungen.
Und Doncic hatte damals keinen Kyrie Irving neben sich.
Das darf man auch nicht vergessen bei der ganzen Geschichte. Also Kawhi einfach ranstellen zu lassen, ist nicht das Wundermittel, was, glaube ich, einige Leute denken, dass das ist. Zwar werde ich ja wissen, in was für einer Verfassung Kawhi ist und ob er überhaupt die ganze Serie dann mitspielen kann. Von daher denke ich nicht, dass man Doncic und die Mavericks Offensive stoppen kann. Das wäre mein Matchplan für Game 1. Gucken, was funktioniert, gucken, welche Adjustments da sind. Aber Ty Lue ist für alles zu haben. Eigentlich ein genialer Coach, aber am Ende switcht er dann Daniel Theis raus und lässt den 10-mal Doncic in Isolations verteidigen in Spiel 1. Wir wissen es nicht. Würde ich ihm nicht empfehlen, aber schauen wir mal.
Und das ist vielleicht eine schöne Überleitung zu, also erstens genau so, wie du es ansprichst. Ich glaube, das könnte auch der Ansatz sein, also dass du wirklich versuchst, Doncic ihm die Driving Lanes zuzumachen, ihn hier und da mal zu doppeln, ihn einfach aus seinem Scoring-Rhythmus zu bringen. Und dann wird es sehr drauf ankommen, und ich denke, das ist, wenn man eine Schwachstelle in dieser Dallas Offense sucht, dann sind das die von jenseits der Dreierlinie zumindest mal fragwürdigen Rollenspieler. Also die folgenden sind die Catch-and-Shoot-Dreierquoten von den Dallas-Rollenspielern. Tim Hardaway 35,6. Derrick Jones Jr. 34,8, Maxi Kleber 36,4, PJ Washington 32,9 und dann haben wir mit Dante Exum den Outlier mit 50,5, aber bei einem ziemlich geringen Volumen, wo man sich dann auch wirklich fragen muss, inwiefern ist das vertrauenswürdig in der Playoff-Serie. Wenn die Dallas-Rollenspieler, also Luca wird seine Punkte kriegen, Kyrie wird seine Punkte kriegen, so, da bin ich mir sehr sicher. Wenn die Dallas-Rollenspieler mal kalt sind an einem Tag, dann ist das ein Tag, an dem die Clippers, glaube ich, durchaus zu favorisieren sind oder sein könnten. Wenn aber Washington und Maxi und Jones und Hardaway, bei dem ich mich generell frage, wie viele Minuten der überhaupt sehen wird, aber das ist eine andere Geschichte. Wenn sie ihre Dreier treffen, dann ist es halt, glaube ich, vorbei. So, dann hat diese Dallas Offense, angeführt von diesem generational offensiven Superstar und diesem generational offensiven Co-Star neben ihm, ich glaube, dann ist es einfach zu viel Feuerkraft. Und dann sehe ich keinen Weg, wie die Clippers diese Serie gewinnen.
Ich mag das Paul George-Kyrie Irving-Matchup. Ich denke, dass Paul George an Irving sein wird und dass er da deutlich besser aufgehoben ist. Von daher interessant zu sehen, wie Irving damit klarkommt, weil in diesem Szenario denke ich, dass PG da richtig gute Arbeit leisten kann. Aber ja, ich stimme dir zu. Die Rollenspieler werden abliefern müssen. Und wenn ich die Clippers bin, ist das mein Plan. Sollen mich die Rollenspieler schlagen. Aber es wäre fatal, wenn Doncic zwischen 35 und 40 Points per Game in dieser Serie averaged.
Ja.
Dann sehe ich ehrlich gesagt nicht so richtig, was die Clippers da groß gegen ausrichten sollen. Ich bin generell nicht der größte Clippers-Fan. Punkt. Aber um zu dem, was ich ursprünglich sagen wollte, zurückzukommen, ich bin nicht der größte Clippers-Fan im Hinsicht auf ihre Entwicklung, die sie in dieser Saison genommen haben. Klasse gestartet nach diesen 5 Spielen, nach dem harten Trade. Aber das ist wieder sehr stagniert in den letzten Wochen und eigentlich 2 Monaten der Regular Season da. So, sie waren in dieser Spitzengruppe lange Zeit mit drin. Das war eine Vierergruppe. Ja. Und dann war es irgendwann keine Vierergruppe mehr. Und die Offensive ist sehr stagniert im Verlaufe der Zeit. Das ist wieder sehr viel mehr Hero und Iso-Ball geworden. Und ich bin dran, du bist dran. Und defensiv hat man halt auch echt nachgelassen im Saisonverlauf. Ich bin generell nicht der größte Fan von Paul George als Playoff-Performer, von einem James Harden als Playoff-Performer. Und so lässt es sich zusammenfassen eigentlich. Zwei der drei wichtigsten Clippers-Spieler sind historisch in den Playoffs nicht so gut, wie sie sonst sind. Einer ist in den Playoffs nicht so fit, wie er sonst ist, während die Mavericks zwei Spieler haben, die immer wieder gezeigt haben, dass sie in den Playoffs ihr Game auf ein ganz, 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 ganz anderes Level heben können, im positiven Sinne. Von daher, hätte ich gesagt, lass uns nicht weiter um Heißbrei rumreden. Wir haben den gleichen Tipp.
Ich hätte noch kurz was. Aber wir können gerne mit dem Tipp, weil ich wollte gerade fragen, ob ich meinen Tipp noch ändern darf, weil ich rede mich gerade immer mehr raus aus den Clippers. Oder
auf
du redest mich
Fall,
raus aus den Clippers.
Tipp ändern, Alter.
Aber mach mal nicht. Sind die eingeloggt?
Die sind eingeloggt, aber sowas von.
Wir haben beide Dallas in 7. Und meine Änderung wäre jetzt gewesen, dass ich zu Dallas in 6 sogar tendiert hätte.
Ja, das dachte ich mir schon.
Aber.
Ja, wohl, das denke ich auch fast nicht. Also, gut, ich meine, wenn man Dallas in 7 realistisch sieht, dann kann auch Dallas in 6 passieren. Aber ich denke schon, dass es sehr, sehr knapp wird.
Ja, weil einen gewissen Respekt vor den Clippers muss man sich schon behalten. Das ist immerhin trotzdem noch, ich habe es eingangs gesagt, auf die Saison gesehen, die viertbeste Offense der NBA. Ja, vorher gesagt, Record seit dem All-Star-Break 15-14, da ist die Offense durchschnittlich, die Defense schlecht. Was da gerade los ist, sowohl Kawhi als auch Harden waren angeschlagen in den letzten Wochen. Du hast die Gesundheitssorgen.
Westbrook hat gefehlt. Und viel der defensive Probleme waren Transition Defense, Rebounding und so ein Quatsch, was jetzt in den Playoffs, wenn das ein Problem von dir in den Playoffs ist, dein Einsatz und fehlender Fokus, dann ist halt blöd. Aber da würde ich jetzt mal nicht von ausgehen.
Aber es ist halt trotzdem noch, wenn sie einigermaßen rund läuft, eine wahnsinnig potente Offense. Angeführt von drei Spielern, die dir Spiele im Alleingang entscheiden können. Mir gefallen die defensiven Matchups aus Dallas Sicht einfach deutlich besser als andersrum. Du hast mit Dante Exum jemanden für PG oder für Harden. Du hast mit Derrick Jones Jr. jemanden, den würde ich an Kawhi jetzt nicht dran stellen wollen. Ich glaube, da fehlt ihm einfach die Masse. Aber auch da, sowohl gegen Harden als auch gegen PG, du kannst Doncic zum Beispiel auf Terrence Mann parken. Oder vielleicht hier und da sogar mal Harden verteidigen lassen, der absolut nicht mehr der Explosivste ist. Vielleicht sogar hier und da mal Paul George verteidigen lassen, der nicht mehr der Explosivste ist. Die größte Frage für mich aus defensiver Sicht ist erstens, wo versteckst du Kyrie? Wahrscheinlich an Harden tatsächlich, oder? Also das ist, da mache ich mir ein bisschen Sorgen. Und halt die Frage, wie viel wird Dallas mit einem traditionellen Big spielen? Mit entweder Gafford oder Lively? Was, glaube ich, offensiv eine geile Idee ist, einfach weil du dann diese schöne Struktur mit dem Luca plus 5 Pick and Roll und den Shootern drumherum, das ist einfach nicht zu stoppen, vor allem mit Gafford, der richtig aufgeblüht ist in Dallas. Nicht der beste Rim Protector, aber auch nicht der beweglichste Switch Big. Das werden die Clippers sicherlich attackieren können. Aber mir gefallen im Großen und Ganzen aus Dallas Sicht die defensiven Matchups besser als andersrum. Ich denke mal, das ist bei dir auch so.
Ja.
Und deswegen, 100%ig. Wenn jetzt nicht gerade, das war auch noch was, was ich mir aufgeschrieben habe, könnte Westbrook zum X-Factor werden? Letztes Jahr in den Playoffs ohne PG, ohne Kawhi, 24-7-7 in 5 Spielen gegen Phoenix. Aber ist natürlich sehr fraglich, ob er das nochmal so replizieren kann. Du darfst die Clippers halt nicht abschreiben. Also diese Starting Five mit Harden, George, Mann, Kawhi und Zubats ist plus 11,5 in der Regular Season gewesen. In einer sehr großen Sample Size. Das ist eine der besten Lineups im Basketball. In einer viel kleineren Sample Size, wenn du Terrence Mann mit Dwight Powell, sag ich schon, der spielt auf der anderen Seite. Wahrscheinlich nicht, aber der ist auf der anderen Seite im Kader. Wenn du die durch Norman Powell ersetzt, dann hat diese Five-Man-Lineup ein Net-Rating von plus 31,8. Die Clippers sind in der Lage, dich jederzeit aus der Halle zu schießen. Aber erstens, diese geile Lineup, Starting Five, da kann Dallas mithalten. Plus 15,9 für Luca, Kyrie, Jones, PG und Gafford. Habe ich PG Washington überhaupt gerade aufgezählt bei den Verteidigern von Dallas? Das ist natürlich die primäre Option gegen wahrscheinlich sowohl Kawhi als auch Paul George auf dem Papier. Naja, man darf die Clippers nicht unterschätzen. Ich glaube, wir geben ihnen auch ihren verdienten Credit, indem wir beide gesagt haben, Mavs in 7. Wir gehen davon aus, das wird eine harte Serie, das wird eine lange Serie. Auch wenn ich jetzt spontan tatsächlich zu Dallas in 6 tendiere, das wird hundertprozentig kein Selbstläufer, das ist völlig klar. Das wird eine geile Serie, aber wie du es gerade gesagt hast, ich habe keine Ahnung, wie die Clippers Luca und Kyrie stoppen sollen. Und ich habe zumindest ein bisschen eine Ahnung, wie die Mavericks die Clipper-Stars stoppen können. Und ich glaube, darauf wird es wahrscheinlich rauslaufen.
Ja, dann machen wir weiter mit Blick auf die Uhr.
Machen wir weiter mit Blick auf die Uhr mit der nächsten Serie, die sehr, sehr schwierig vorherzusehen ist. Auf Platz 3 die Minnesota Timberwolves, die sich wahrscheinlich ärgern werden, matchup-technisch, weil sie sich wirklich durch eine, also mit einer super Saison im Rücken, ist jetzt die Belohnung, dass du gegen dein wandelndes Kryptonit spielen musst, nämlich gegen die Phoenix Suns, die auf Platz 6 diese Regular Season beendet haben. Auch hier wieder Minnesota auf die Saison, drittbestes Net-Rating mit plus 7,1. Offense Platz 16, Defense Platz 1, das ist uns allen bekannt, und zwar mit einem gehörigen Abstand. Wir hatten die zweitbeste Defense, die Magic hatten die zweitbeste Defense und da ist ein schönes Polster dazwischen. Seit dem All-Star-Break 17-10, Offense Platz 18, Defense ein bisschen zurückgegangen, nur noch Platz 3, also nur noch in Anführungszeichen, aber weiterhin auf einem sehr, sehr geilen Niveau. Karl Anthony Towns ist inzwischen zurück, da muss man schon Sorgen haben, wie seine Fitness ist. Und auf der anderen Seite Phoenix, die jetzt endlich mal gefühlt mit ihren drei Musketieren so ein bisschen ins Rollen gekommen zu sein scheinen, auf die Saison mit einem Netrating von plus 4, das ist Platz 8, neuntbeste Offense, zwölftbeste Defense, seit dem All-Star-Break 16-11, also auch die ganz gut in Form, mit der elftbesten Offense und der zehntbesten Defense, was mich gerade defensiv ein bisschen überrascht hat, als ich mir diese Zahlen zusammengetragen habe. Also auf die Saison gesehen, Defense Platz 12 und im letzten
Frank Vogel, Baby,
in den letzten zwei Monaten Platz 10. Ja klar, Frank Vogel. Es ist wieder so ein Leckerbissen. Also die Timberwolves haben alle drei Spiele verloren gegen Phoenix in dieser Saison. Die Suns haben dabei ein 125er Offensivrating aufs Parkett gezaubert, aber fast die Hälfte ihrer Dreier getroffen. Auf der anderen Seite hatte Minnesota Shooting Luck. Also der Impuls zu sagen, ja, Phoenix hat Minnesota geschlagen dreimal, die sind das Kryptonit der Wolves. Ich glaube, so einfach ist es nicht, aber es ist schon ein wahrer Kern dran, rein Matchup-technisch, oder?
Ich kann mir wenige Gegner vorstellen, die so ungünstig sind für ein Team wie die Minnesota Timberwolves, die generell ein Team sind. Also ich glaube, beide Teams haben massive Schwachstellen und Baustellen. Ich glaube, die der Timberwolves sind in so einem Playoff-Setting und in diesem speziellen Duell größer. Ich glaube, dass die Suns die Schwächen der Wolves besser ausnutzen können als umgekehrt. So, ich denke, dass es den Suns sehr zugutekommt, die defensiv, du hast zwar gerade ihre Defensive Rating über die Saison angesprochen, was relativ gut ist, aber ich denke schon, dass man defensiv sehr limitiert ist, auch einfach wegen dem Personal. Ich denke, dass man das große Glück hat, gegen ein Team mit einer nicht so tollen Offensive zu spielen, die das nicht so gezielt ausnutzen kann. Also wenn man jetzt gegen Dallas spielen würde, ja, oder gegen die Clippers, dann, ja, oder gegen OKC, dann würde man deutlich mehr ins Schwitzen kommen, denke ich. Wir haben in unserer Folge, wo wir über die Baustellen von jedem Contender geredet haben, schon über Minnesota geredet, so, ihre Halbfeldoffensive ist nur durchschnittlich, das ist sehr stagnierend, man hat nicht diesen super, 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 Superstar, weil das Anthony Edwards einfach noch nicht ist und der auch einfach in den Playoffs lange noch nicht überall zu viel haben ist. Große Frage wird sein, wie spielbar sind die Too-Big-Lineups? Wahrscheinlich potenziell auch eher weniger gegen ein Team mit so viel Shooting und so viel Perimeter On-Ball Creation, wie es die Suns sind. Ja, ihre Drop Coverage ist gegen ein Team wie Phoenix mit Booker, Beal, Durant und den ganzen Shootern auch extrem anfällig.
Ja, das ist wirklich, das, war also das ist so ärgerlich matchup-technisch.
Also ich stelle mir das wirklich, wirklich, wirklich schwierig, ja, vor für Minnesota. Und auf der anderen Seite, chancenlos sind sie auf gar keinen Fall. Sie haben Homecourt, sie haben Wing Defender, die es zumindest in diesen 1 gegen 1 Duellen den Suns offensiven Stars irgendwo schwer machen können. Also diese Quote von Edwards von wegen, ja, sie haben KDA, wir haben, ich glaube, Jaden McDaniels war es. Ja, so auf diese 1 gegen 1 Duelle, wenn man jetzt zum Beispiel Nickel Alexander Walker kann man ranstellen an Booker oder an Beal. Du kannst Jaden McDaniels an KD ranstellen. Das kann in diesen 1 gegen 1 Situationen schon was ausmachen. Man hat immer noch Rudy Gobert, der nicht vom Parkett runtergespielt werden wird, der noch nie vom Parkett runtergespielt wurde, wenn wir gerade bei dieser Thematik sind. Also die werden jetzt, Minnesota wird jetzt nicht auf einmal von der zweitbesten Regular Season Defense oder besten, ich weiß nicht mehr, wo sie jetzt am Ende waren.
Beste, mit Abstand.
Hätte ich dir vielleicht zuhören sollen. Ja,
hätt's mal gemacht.
Werden die jetzt nicht, ja, werden die jetzt nicht auf einmal komplett gekocht in den Playoffs und können keinen Stop mehr holen. So, zumal Small Ball hat halt auch nur mal ihre Schwächen und die Suns sind kein gutes Rebounding-Team, sind wie gesagt, anfällig an den Brettern. Sie sind dann halt auch körperlich sehr unterlegen. Wir wollen jetzt nicht so tun, als ob die Suns jetzt hier irgendwie klar favorisiert sein sollten, weil das auch ein Team ist, was über die Saison gesehen sehr, sehr viele Baustellen hatte und sehr inkonstant war und sich sehr darauf verlassen auch hat, dass die ganzen Dreier fallen. Aber wenn man so gegeneinander aufwiegt, so die Stärken und Schwächen und vor allem, wie es jetzt in diesem Kontext gegeneinander passt, dann gehe ich hier mit Suns in 6.
Ja, das also ist halt wirklich, wenn du dir ein Team schnitzen könntest, um Rudy Gobert und diese elitäre Drop-Defense zu attackieren, dann ist es halt wahrscheinlich ein Team mit Bradley Beal, Kevin Durant und Devin Booker, die jeden Midrange-Jumper treffen können in der Halbzeit. Das wird schon wahnsinnig schwer. Und ja, du hast diese Perimeter-Kettenhunde mit McDaniels, mit Edwards, mit Alexander Walker. Aber du hast halt auch so einen Mike Conley und einen Karl Anthony Towns, von dem ich keine Ahnung habe, wen er verteidigen soll. Stellst du Cat an Durant? Musst du ja wahrscheinlich schon, aber ja.
Du kannst Feierabend. Nicht mit diesen Two-Back-Lineups. Diese Two-Back-Lineups können nur spielen in Minuten, wo Kevin Durant nicht spielt.
Ja gut, aber was machst du dann? So, Nas Reed ist ja dann auch Two-Back-Liner. Kyle Anderson?
Nee, nein, ich meine wirklich diese so, Towns.
Okay. Ja, aber werden sie. Also Gobert, ich kann mir nicht vorstellen, dass Chris Finch Towns bencht. Außer er ist irgendwie tatsächlich noch verletzt. Aber ja, ich geb dir recht, auf dem Papier, dass Mike Conley, der attackiert werden kann. Und du hast ja auch schematisch offensiv, also die Suns müssen ja keine Wunderwerke vollbringen, so irgendwie Double-Drag-Spielzüge reichen ja oftmals schon aus, weil wenn sich dann ein Jaden McDaniels um zwei Screens rumkämpfen muss, um Devin Booker hinterher zu rennen, statt um einen, dann ist es schon mal wahrscheinlicher, dass du den loswirst und dass dann ein Conley rausswitchen muss oder ein Towns rausswitchen muss. Das ist halt wirklich das ein denkbar ungünstiges Matchup für diese Timberwolves. Dann kommen noch so weitere kleinere Sorgen hinzu. Du hast die Offense angesprochen oder wir haben die Offense angesprochen. Platz 16 auf die Saison, Platz 18 seit dem All-Star-Break. Das ist eine Art von Offense, die nicht gut altert tendenziell in den Playoffs und die sowieso schon nicht geil ist. Es wird sehr, sehr viel Last auf den Schultern von Anthony Edwards sein und ich sehe schon eine Welt, in der wir nach der Serie hier sitzen, die Timberwolves gewinnen in 7 oder 6 und wir denken, Alter, wir haben Ant unterschätzt. So, dass der dieses Team so carryen kann, das habe ich nicht kommen sehen. Aber ich halte es halt nicht für wahrscheinlich. Wobei man natürlich auch sagen muss, auf der anderen Seite, wenn wir über defensive Matchup-Sorgen sprechen, die Suns haben halt buchstäblich niemanden, der Anthony Edwards. Am ehesten wahrscheinlich sogar noch Booker. Oder halt dann Royce O'Neal von der Bank.
KD.
Aber
ich würde mit KD an Edwards starten.
Oh, echt?
Ja.
Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass er das machen wird.
Ich denke, Frank Vogel wird zaubern.
Ja, ja, das kann natürlich sein. Ja, du hast mit Nurkic einen angreifbaren Big, du hast mit Grayson Allen und Eric Gordon und wie sie nicht alle heißen, angreifbare Perimeterspieler, wie das hast es gerade schön zusammengefasst, also um Gottes Willen, die Phoenix Suns sind hier auf keinen Fall ein Team, das über jeglichen Zweifel erhaben ist. Und deswegen bin ich auch bei dir und sage, das wird eine enge Serie. Aber ich bin auch bei den Suns gelandet am Ende. Auch weil jetzt wirklich wir die letzten Wochen endlich mal dieses Trio einigermaßen zusammen sehen. Mit KD, Booker und Beal auf dem Feld in dann doch immerhin 1700 Possessions, also keine super small sample size, plus 7,5, 123er Offensivrating. Die Defense ist okay, durchschnittlich. Ich sehe nicht, wie die Timberwolves mit ihrem Personal und ihren Veranlagungen das über 7 Spiele hinweg gut genug stoppen können. Und deswegen bin ich am Ende, was hast du gesagt, Suns in 6? Ja, ja.
Yes, sir.
Same. Wir gehen im Gleichschritt weiter. Ich habe auch Suns in
wunderbar
6 getippt, aber hier muss ich sagen, Tendenz eher zu 7 als zu 5, oder?
Ja, 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 safe.
Und dann wäre wiederum Game 7 Homecourt in Minnesota, die seit 2004, glaube ich, keine Playoff-Serie mehr gewonnen haben. Also, das Ding ist offen, aber meine Tendenz ist auch klar in Richtung Phoenix. Weiter geht's im Wild West mit deinen Los Angeles Lakers, die als 7. nach dem etwas zermürbenden Play-in-Sieg gegen die New Orleans Pelicans, wo man sicherlich den Case machen könnte, dass wenn Zion sich nicht verletzt 3 Minuten vor Schluss, der davor 40 Punkte rausgehauen hat, dass das vielleicht auch hätte anders ausgehen können. Sie dürfen jetzt gegen die Denver Nuggets ran. Auch hier einmal kurz die Facts. Die Nuggets mit einem Net-Rating von plus 5,9 in der Regular Season. Das ist Platz 4. 5 beste Offense, 9 beste Defense, eins der wenigen Teams, die hier in den Top 10 jeweils zu finden waren und in den letzten Wochen seit dem All-Star-Break 21 zu 6 wenn mich nicht alles täuscht, ja, gleich auf mit den Celtics, das formstärkste Team. 120,7 haben sie aktuell als Offensivrating seit dem All-Star-Break. Das ist Platz 3, die viertbeste Defense. Also die Nuggets sind ready. Sie kommen mit Anlauf in die Postseason. Und auf der anderen Seite die LA Lakers, bei denen die Zahlen auf die Saison gesehen nicht super aussehen, die aber auch in Fahrt gekommen sind in letzter Zeit. Netrating plus 1,8, Platz 17 über die gesamte Saison. Offense Platz 12, Defense Platz 16. Aber seit dem All-Star-Break 17 und 9. Viertbeste Offense und die Defense ist auf Platz 22 in letzter Zeit. Das ist vielleicht der Wermutstropfen. Julius, ich übergebe dir jetzt die Zügel. Du lenkst uns jetzt wo auch immer hin, du willst. Wir reden natürlich gerne über das Matchup, aber wir können vorwegnehmen, wir sind uns relativ einig, was die sehr kleinen Chancen deiner LA Lakers angeht. Aber mach doch vielleicht gerne mal den Case, den man eventuell, also wir brauchen nicht großartig drüber reden, was macht die Nuggets stark und warum sind die Nuggets, sie sind unser großer Favorit im Westen gewesen, schon die ganze Saison. Sie sind super drauf. Sie haben den besten Spieler der Welt. Sie haben das beste Duo oder das beste Two-Man-Game der Welt. Wir brauchen, glaube ich, hier nicht den Case machen, warum die Nuggets Favorisierten sind. Mach doch vielleicht den Case, warum die Lakers ein Chancechen haben könnten.
Du hast es gesagt, wir setzen beide auf Denver. Alles, was du gerade gesagt hast über sie, kann ich so unterschreiben. Ich möchte mich hier auf gar keinen Fall hinstellen und sagen, die Lakers machen das zu einer spannenden Serie. Das wird ein 7-Spiele-Krimi. Die Lakers haben hier eine echte Chance und ich bin optimistisch. Das werde ich bestimmt nicht machen. Aber man muss der Linie auch treu bleiben. Und zumindest immer leicht optimistisch den Lakers gegenüber sein und vor allem optimistischer als die meisten anderen. Das ist mein Job, dafür bin ich da und ich freue mich sehr darüber, dass ich da wieder so ein bisschen gegen den Strom schwimmen darf, weil die Chancen der Lakers allgemein als sehr, sehr gering eingeschätzt werden. Also für einige halten das auch für die Serie mit dem größten Point Differential zwischen beiden Teams und Sweep und ganz schnelle Nummer und wird noch deutlicher als letztes Jahr und bla bla bla. Sehe ich ein bisschen anders. Ich würde mal den Lakers-Fans hier ein bisschen Hoffnung machen wollen. Das deckt sich mit dem, was ich in meinem Video gesagt habe. Da hat sich jetzt in den 3 Tagen seitdem nicht allzu viel geändert. Also, erstens, es musste sehr viel zusammenkommen für Denver, damit sie letztes Jahr diesen Sweep holen. Sie waren besser als die Lakers, das will auch gar keiner in Frage stellen. Sie haben verdient gewonnen und die Lakers hatten, auch wenn 3 dieser 4 Spiele noch in der Crunch-Time waren sogar und knapp bis zum Ende, hatten die Lakers nicht wirklich eine Chance und haben verdient verloren. Aber es musste viel zusammenlaufen. Jamal Murray hat die zweitbeste Playoff-Serie seines Lebens gespielt nach dieser Bubble-Erstrunde. 33 Punkte aufgelegt bei kranken Shooting-Splits. Der Joker hat die Hälfte seiner Dreier getroffen und wir werden uns zurückerinnern, da waren wilde Dreier dabei zu sehr günstigen Zeitpunkten. Also das war noch nicht irgendwie im ersten Viertel irgendwelche wilden Dreier, sondern das waren Crunch-Time, Clutch, Dreier, wenn die Lakers dabei waren, das Spiel wieder richtig, richtig offen zu machen. Bruce Brown war unfassbar wichtig von der Bank, defensiv wie offensiv. Der ist jetzt auch nicht mehr da. LeBron war richtig angeschlagen. Wer LeBron jetzt gerade sieht und letztes Jahr gesehen hat, der erkennt, dass das nicht der gleiche Spieler ist. LeBron, wir haben uns damals drüber unterhalten, super passiv, wollte den Ball auf einmal nicht mehr haben, schon in den Serien davor. Ständig offen unterwegs, hat die Schlüssel in die Hände von vor allem Austin Reeves gegeben. Keine Exklusivität, konnte aus dem 1 gegen 1 keinen schlagen, hat überhaupt nicht die Fäden der Offensive gezogen, wie wir das von ihm gewohnt sind. Überhaupt nicht im Drive irgendwie effektiv gewesen und genauso kannst ja diese Denver Defense attackieren. Anthony Davis war angeschlagen, hatte schon einen langen, harten Playoff-Run hinter sich. Und die Lakers sind ein paar Monate vorher erst neu zusammengewürfelt worden, konnten daher überhaupt nicht diese Chemie und dieses Vertrauen und dieses Verständnis füreinander und diese Abläufe so haben, wie das bei einem Denver-Team der Fall ist, was mit diesem Kern und diesem Coaching-Staff schon seit Jahren so funktioniert. Das heißt, es lief eine Menge für Denver, was jetzt anders ist. Zuerst muss ich sagen, wenn du gegen Denver spielen möchtest und wenn du sie schlagen möchtest, dann in Runde 1. Wenn LeBron und Davis noch nicht 1 oder 2 oder gut 3, geht jetzt in dem Fall nicht, aber verstehe, was ich meine, wenn sie jetzt nicht schon wochenlange anstrengende Playoff-Schlachten hinter sich haben, sondern jetzt, wo sie am ausgeruhtesten sind bis zum Ende der Saison. LeBron und Davis werden nie wieder so ausgeruht sein, wie jetzt gerade vor Runde 1 in der Western Conference, und jetzt möchtest du gegen Denver spielen. Denver ist ein Team, die steigern sich von Serie zu Serie, die spielen ihren besten Ball am Ende. Gegen die möchtest du also nicht unbedingt am Ende spielen, sondern du möchtest sie jetzt am Anfang noch ärgern, wo vielleicht noch nicht alles so läuft, wie es später läuft. So, wie gesagt, LeBron ist fit, Davis ist fit, und dieser Lakers-Kader ist nicht nur personell besser aufgestellt, man hat mit einem Torian Prince, mit einem Gabe Vincent und dem ein oder anderen Rollenspieler jetzt Leute, die man halt nicht hatte letztes Jahr. Dieses Trio, die damals zusammen verlängert haben, diese drei Spieler, was ja auch von vielen kritisiert wurde und überbezahlt und was weiß ich. Keiner dieser drei Spieler ist heute noch auf dem Level, wie das vor einem Jahr war. Austin Reeves ist ein ganz, ganz anderer Basketballer, als es vor einem Jahr war. Hat nicht diese Most Improved Player-Saison gespielt, die ich mir erhofft hatte, aber er hat eine Saison gespielt, in der er sich massiv verbessert hat. Da gibt es keine Zermeinung, das ist ein Fakt. D'Angelo Russell ist nicht mehr der Spieler, der vor einem Jahr war. Beziehungsweise er ist vielleicht noch der Spieler, aber er ist in einer ganz anderen Form. Und in der Form ist er schon seit langer, langer Zeit jetzt. Seit dem All-Star-Break basically spielt er in dieser Form. Seitdem feststeht, dass er nicht getradet wird, spielt der Mann herausragenden Basketball. Und der war nicht gut letztes Jahr. Plus, letztes Jahr hatte man Dennis Schröder und diese Dreiguard-Lineups mit Reeves, Schröder und Russell, die überhaupt nicht funktioniert haben. Man hat Darvin Ham jetzt ein bisschen vor sich selber beschützt, Schröder ziehen lassen, damit es halt zu solchen Faxen auch nicht mehr kommen kann, weil diese Dreiguard-Lineups haben sie halt komplett gekillt. Wie gesagt, Russell auch ein anderer Spieler. Und Rui Hachimura ist auch ein anderer Spieler, als er vor einem Jahr war. Die Lakers rollen, seitdem er Starter ist, hat sich an beiden Enden des Parketts massiv verbessert. Das heißt, dein Duo ist fit und besser, deine wichtigsten Rollenspieler sind besser, der Kader ist tiefer, du kannst aus den Fehlern des letzten Jahres lernen, du hast diese Experience, wie es ist, gegen Jokic schon gemacht, du hast gesehen, was nicht funktioniert hat, die Lakers sind eingespielter, du triffst an einem strategisch besseren Zeitpunkt auf Denver, da gibt es eine Menge Dinge, die mir gefallen, die mich optimistisch machen, dass die Lakers hier nicht gesweept werden. Was sagst du dazu?
Nichts eigentlich. Also, ich bin voll bei dir. Man muss all das, was du gerade gesagt hast, im Hinterkopf behalten, was letztes Jahr angeht. Zu sagen, ja, die Nuggets letztes Jahr 4-0, das wird wieder so, wäre vorschnell. Auf der anderen Seite sehe ich es halt schon, weil man auch durchaus den Case machen kann, dass die Nuggets besser sind als letztes Jahr, vor allem defensiv. Und mit einer besseren Form in die Playoffs rollen, als sie das letztes Jahr getan haben. Aber wie du sagst, letztes Jahr waren es halt die Conference Finals und da waren die sowas von on a roll. LeBron ist fit, die Lakers sind personell besser. Ich glaube, das wird wieder eine kompetitive Serie. Und ich traue den Lakers auch durchaus zu, hier ein Spiel zu gewinnen. Aber ich traue ihnen halt nicht zu, vier Spiele zu gewinnen. Und da sind wir uns einig. Also ich habe wirklich, lass uns gerne unsere Tipps raushauen und dann weitermachen. Ich habe da, also du hast jetzt noch spezifischere Gedanken zum Matchup oder zu den Schemes, die gelaufen werden können. Aber ich glaube, gerade weil wir diese Serie letztes Jahr gesehen haben und beide Teams, klar, bei den Lakers hat sich personell einiges getan, bei den Nuggets hat sich personell ein bisschen was getan, aber im Grunde sind das noch die gleichen Teams, die gleichen Stars, der gleiche Ansatz. Ich glaube nicht, dass wir hier Dinge sehen, die uns großartig überraschen werden auf beiden Seiten. Und deswegen habe ich mich für Nuggets in 5 entschieden. Also ich glaube, dass die Lakers ein Spiel gewinnen werden, aber ich glaube auch nicht, dass es eine wahnsinnig knappe Serie wird, also lange Serie werden.
Ja, fair. Ich sage Nuggets in 6, aber sehr viel wahrscheinlicher Nuggets in 5 als Nuggets in 7, weil die Lakers immer noch kein Mittel haben gegen Joker. Also sowohl die Taktik, Davis einen ranzustellen, funktioniert nicht. In 1 gegen 1 zu stellen, funktioniert das recht nicht. Jemanden wie Hachimura ranzustellen und dann Davis roam zu lassen, irgendwie zu doppeln, das funktioniert auch nicht. Weiß nicht, vielleicht sehen wir ein paar LeBron an Joker Possessions, aber das ist so ein bisschen wie Kawhi an Doncic, das möchtest du eigentlich auch nicht von Anfang an. Ich bin gespannt, aber die Nuggets sind hier klar favorisiert, also da müssen wir uns keine Illusionen machen.
Einen haben wir noch in der Western Conference, bevor es dann rüber in den Osten geht. Die New Orleans Pelicans haben es tatsächlich geschafft, ohne Zion Williamson Sacramento zu schlagen und rutschen damit hier in das 1er-8er Matchup gegen die Thunder rein. Auch hier kurz die Stats. OKC, plus 8er Net Rating, das ist Platz 2. Drittbeste Offense, viertbeste Defense. 20-8 seit dem All-Star-Break und in der Zeit jeweils Platz 5 in Offense und Defense. Die Pelicans, die Zahlen sehen ziemlich geil aus. Plus 4,4, das ist das sechstbeste Net-Rating gewesen. Offense Platz 13, Defense Platz 8. Und da haben sie sogar jeweils noch eine Schippe draufgelegt in den letzten Wochen. Seit dem All-Star-Break 16-11, Offense Platz 9, Defense Platz 6. Aber ich glaube, so ehrlich muss man sein. Und ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht jetzt so viel Zeit drauf verwenden. Bei all den Sorgen, die man haben kann und vielleicht muss bei den Thunder. Junges Team. Wir haben Shea noch nie als erste Option in den Playoffs gesehen. Fehlt ihnen vielleicht ein bisschen die Size und das Rebounding. Ich glaube halt nicht, dass ein Pelicans-Team ohne Zion und mit einem angeschlagenen Brandon Ingram, mit einem CJ McCollum, der nicht super in Form war in letzter Zeit. Ich glaube einfach nicht, dass die Pelicans hier OKC vor ernsthafte Probleme stellen können. Und deswegen habe ich mich hier für einen Sweep entschieden. Also Thunder in 4.
Ja, ich denke, mit Zion wäre das eine einigermaßen unterhaltsame Serie geworden. Ich habe mich für OKC in 5 entschieden, weil, ja, wir haben sie noch nie gesehen in den Playoffs. Wir wissen nicht, wie das funktioniert. Und ich tue mich immer schwer auf Teams, wo wir einfach noch nicht wissen, was wir von denen erwarten können in der Postseason. Direkt ist davon auszugehen, dass sie das fehlerfrei machen und dass sie jetzt gar keinen Sieg irgendwie oder gar kein Spiel abgeben. Ich denke, dass die Pelicans durchaus in der Lage sind, ein Spiel zu klauen. Selbst ohne Zion Williamson, man hat McCollum, man hat Ingram, man hat hervorragende Rollenspieler, man ist gut gecoacht. Also auch ohne Zion denke ich, dass man zumindest ein Spiel klauen kann gegen so ein junges, unerfahrenes Team aus Oklahoma City. Aber am Ende überwiegt dann doch die individuelle Klasse der Thunder, die das ganze Jahr über am Dominieren sind. Deswegen OKC hier in 5. Wäre Zion dabei, hätte das durchaus eine 6 oder 7, vielleicht sogar 7 Spiele-Serie werden können. Weil ich glaube, dass die Pelicans auch gerade auf dem Flügel gut aufgestellt sind gegen Spieler wie SGA und J-Dub und dass man mit der Physis von Jonas Valanciunas vor allem auch den guten Chet Holmgren vor Probleme stellen kann an den offensiven Brettern und im Low Post und generell am Korb. Aber ja, die Thunder sind hier einfach deutlich überlegen und werden das in meinen Augen in 5 machen.
Man konnte schon vor dem Play-in-Game sagen, dass Chet Holmgren wahrscheinlich große Probleme mit einem litauischen Center haben wird. Und so ist es dann eben Valanciunas geworden. Ja, ich glaube aber generell, wenn wir über die Thunder nachdenken, sowohl was jetzt diese Serie angeht, als auch dann potenzielle weitere Serien. Wie gesagt, die Sorgen sind völlig berechtigt. Wir müssen es einfach erstmal sehen. Aber letztendlich war das so ein krass gutes Regular-Season-Team. Top 3 Offense, Top 4 Defense. Ich habe das Gefühl, dass wir ihnen hier und da vielleicht ein bisschen zu wenig Credit geben für das, was sie jetzt abgerissen haben. Und gleichzeitig, wie gesagt, ich verstehe die Sorgen, ich teile die Sorgen, aber ich sehe nicht, wie das hier gegen New Orleans ohne ihren Superstar eine wahnsinnig kompetitive Serie wird.
Ja, da bin ich bei dir.
Wir wandern rüber vom Westen in den Osten und auch hier starten wir mit der 4er-5er-Serie. Cleveland gegen Orlando. Je mehr ich mich beschäftigt habe mit diesen beiden Teams und je länger ich mir angeschaut habe, was diese beiden Teams auch so in den letzten Wochen gemacht haben, bin ich immer mehr zu dem Schluss gekommen, zu dem du auch am Ende gekommen bist. Und ich kann dir ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig sagen, warum ich zu meinem Schluss gekommen bin. Ich finde, das ist mit Abstand die Serie, die am schwierigsten vorherzusehen ist. Wir haben die kuriose Situation im Osten, und das ist eine dieser beiden Serien. Wir haben gleich zwei Serien, in denen die beiden Teams das exakt selbe Net-Rating hatten in der Regular Season. Die Cavs und die Magic jeweils plus 2,4. Sie sind da, das ist Platz 13 bzw. Platz 14 in der Liga. Sie sind auf ähnliche Art und Weise bei diesem Net-Rating angelangt. Die Cavs haben die sechstbeste Defense und die 18th-beste Offense gehabt. Bei den Magic nochmal krasser, zweitbeste Defense, 22 Offense. Die Schere geht auseinander, wenn wir uns die Form der letzten Wochen anschauen. Cleveland sieht, wenn man ehrlich ist, katastrophal aus. 12-17 seit dem All-Star-Break. Offense Platz 20, Defense Platz 23. Boah. Und die Magic auf der anderen Seite 17-10. Offense Platz 19, immer noch nicht glorreich. Aber die Defense ist halt die beste seit dem All-Star-Break, ligaweit. Knapp vor Miami, by the way. Ja. Ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. Das wird eine Schlacht. Das wird eine 80er Jahre, 90er Jahre Throwback-Serie. Ich traue beiden Teams nicht zu, sich offensiv halbwegs ansehnliche Würfe zu kreieren. Ich traue beiden Teams zu, den jeweils anderen defensiv komplett die Luft abzuschnüren. Ich glaube, das wird ein Krieg. Und lass uns noch ein bisschen herauszögern. Aber wir tippen beide auf eine 7-Spiele-Serie. Und ich vermute mal, du bist bei mir zu sagen, das wird eine Schlacht. Das werden 7 schlechte Schlachten. Lass mal drin, Transparenz. Das werden 7 Schlachten, die wir da sehen werden.
Ja, mit Sicherheit eine Serie, auf die ich mich extrem freue. Nicht nur, weil es deutsche Beteiligung gibt auf Seiten der Orlando Magic, sondern weil ich generell ein Fan bin von Serien mit zwei ähnlich starken Teams. Und hier haben wir auch eine Serie zwischen zwei ähnlich starken Teams mit ähnlichen Schwachstellen und Stärken. Und die Stärken liegen ganz klar am defensiven Ende. Du hast gerade gesagt, lass uns ein bisschen rauszögern. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich jetzt groß irgendwas sagen kann oder es jetzt noch rauszuzögern.
Ja, dann hau raus.
Ja, ich habe mich für Orlando in 7 entschieden. Zuallererst glaube ich gehe fest davon aus, dass die Basketballgötter Cleveland bestrafen für den Bullshit, den sie abgezogen
das
haben.
Das war schon echt, das war dreist. Das war wirklich dreist, als dann plötzlich Delano, Benton und 4 Center auf dem Feld standen. Das war, ja, ich okay, insofern bin ich bei dir.
Ich meine, gut, sie haben mich auch nicht bestraft, dass ich mit meiner Lakers-Nuggets-Preview angefangen habe, bevor die Lakers ihr Play-In-Game gewonnen haben. Von daher weiß ich nicht, ob ich da jetzt dann so confident sein kann, weil ich hätte fast gedacht, dass ich dafür richtig auf die Fresse bekomme, dass ich einfach schon 2 Tage vorher mich an meine Lakers-Nuggets-Preview setze, die dann fast fertig war, weshalb ich die an dem Tag dann auch relativ zeitnah droppen konnte, die ja dann hinfällig gewesen wäre natürlich, wenn die Pelicans das Spiel gewinnen. Aber das, was Cleveland da gemacht hat, da gehe ich stark davon aus, dass das bestrafen die Basketballgötter und das wird noch nach hinten losgehen. Und dann, ich liebe diese Magic Defense. Jetzt, wir nehmen heute am Freitag auf. Freitag droppt mein Jonathan Isaac Video. Wir haben über ihn schon ausführlich geredet, das eine oder andere Mal in den letzten Wochen. Ich denke, dass er, ja, defensiv da ein riesiger Faktor sein kann. Ich bin weiterhin kein großer Fan vom Playoff Coaching der Cavs. Wenn ich mich da an letzte zurückerinnere, das war eine komplette Vollkatastrophe. Und ich kann mir vorstellen, dass es wieder so ein bisschen in diese Richtung geht. Ich glaube jetzt nicht, dass Jerry Baker Staff da krass outcoached wird, weil er jetzt auch nicht auf einen Kontrahenten trifft an der Seitenlinie wie Tom Thibodeau. Aber das ist, denke ich, schon ein Nachteil, den die Cavs haben. Ihre Form geht ganz klar in die eine Richtung. Und das ist nicht in die Richtung, in die man gehen möchte, wenn man in die Playoffs reingeht. Du hast also eine Formkrise. Du hast Coaching als Schwachstelle, du hast dieses Too-Big-Liner-Problem, auch darüber haben wir schon mal eine extra Folge gemacht, weiß ich nicht, inwiefern das gegen Orlando ertragbar sein wird und wenn nicht, wie man dann reagiert. Also ganz ehrlich, ich sehe massive, massive Probleme und die Magic sind halt perfekt dafür aufgestellt, um diese Guards der Cavs irgendwie in Schach zu halten. Ich verstehe natürlich auch, dass die Magic selber Schwachstellen haben, gerade am offensiven Ende. Und auch hier fehlende Playoff-Erfahrung. Und ich tue mich immer schwer, auf Teams zu setzen, die keine Playoff-Erfahrung haben. Aber plus, du hast in der Theorie hat Cleveland halt den besten Spieler der Serie. Und das bringt dir einiges. Aber das sind auch nur Gründe, warum ich den Cavs 3 Siege zutraue. Also, dass ich die Magic vorne habe, das war mir klar. Und der Grund, warum ich sage, okay, Cleveland macht das zu einer 7-Spiele-Serie, ist, weil sie halt mehr Erfahrung haben und den besten Spieler der Serie in der Theorie und zumindest noch die offensive Feuerkraft in einer gewissen Art und Weise durch dieses Garland, Mobley und Mitchell-Trio. Aber ich gehe hier mit Orlando auch zu einem Teil einfach aus dieser deutschen Perspektive und weil ich es mir auch einfach wünsche, dass Orlando das gewinnt. Und Alter, nach letztes Jahr, ich gehe nicht mehr mit Cleveland. Kannst vergessen. Mach den Fehler einmal, ja, okay, gut. Fool me once, Cleveland. You're not fooling me twice.
Ja, naja, sie foolen mich auch nicht twice, weil ich ja letztes Jahr noch sehr selbstbewusst und ich glaube, wir beide, aber ich glaube, ich war sogar noch mal ein bisschen mehr All-In bei Cleveland als du damals.
Deswegen haben sie uns ja einmal gefoolt.
Genau, auf einen deutlichen Sieg gegen die Knicks. So weit gehe ich nicht. Also ich glaube selbst. Mann,
ey, wir haben Cavs in 5 gesagt
ja,
damals,
war,
Alter.
Eieiei. Eieiei. Soweit gehe ich nicht. Also ich sage Cleveland in 7. Das wird ein enges Ding. Das wird ein Frust. Also ich glaube nicht, dass es schön wird anzuschauen. Klar, für so voll Nerds wie uns, die dann sich richtig freuen, wenn Jalen Suggs Donovan Mitchell hinterher um ein Screen rennt und ihn dann noch irgendwie von hinten contestet. Sowas wird geil. Aber wenn wir von ansehnlichem Offensivbasketball und Spacing und Movement und sowas sprechen, dann wird das ganz schön hart anzuschauen. Ich mache einfach mal ein bisschen den Case dagegen. Ich glaube, oder gegen das, was du gerade gesagt hast, ich sehe alles, was du gesagt hast. Ich vertraue wahrscheinlich sogar, wenn wir über Coaching sprechen, Jamal Mosley mehr als JB Bickerstaff, obwohl wir Jamal Mosley noch nie in den Playoffs gesehen haben. Ich glaube, die Magic Defense ist sehr gut aufgestellt, wie du gesagt hast, gegen Garland, gegen Mitchell. Einfach das zu stoppen, was die Cavs machen werden oder machen müssen, um überhaupt offensiv einigermaßen was aufs Parkett zu bringen. Ich vertraue einfach der Orlando Offense noch mal weniger als der Cleveland Offense, weil die Cleveland Offense wenigstens noch Donovan Mitchell hat, von dem ich weiß, dass er, wenn er fit ist, wenn er gut drauf ist, dass er dir 4 Spiele gewinnen kann. Und dann sogar noch einen Darius Garland, der dir dann vielleicht sogar mal ein Spiel gewinnen kann.
Welcher Playoff Defense vertraust du dir mehr? Was denkst du, welches Team verteidigt besser?
Orlando. Schon. Sie sind versatiler, sie haben die ultimative Geheimwaffe in Jonathan Isaac, der gestartet ist im letzten Regular-Season-Spiel. Da bin ich sehr gespannt, ob das eine Vorbereitung war, ein Teaser war, für das, was wir jetzt in den Playoffs sehen. Die große Frage, wie viel spielt er? Also wenn Jonathan Isaac tatsächlich irgendwie so 25 Minuten abreißt, das ist dann auch nochmal ein Game-Changer defensiv. Ich glaube einfach, dass von einer sowieso schon sehr schlechten Magic-Offense, also sie haben hier von allen Playoff-Teams die schlechteste Offense. Dass so viel, also dass ein so großer Bestandteil dieser Offense davon ist, dass Paolo Banchero Doppelteams ziehen und dadurch Vorteile kreieren kann, wo ich mich in der Regular Season schon immer wieder gefragt habe, warum denn eigentlich? Also warum doppelt ihr den ständig, sobald er den Ball fängt im Post, gefühlt? Ich glaube, dass Evan Mobley einen so guten Job gegen Paolo machen kann, der schon in der Regular Season ein ineffizienter Scorer ist, den wir noch nie in den Playoffs gesehen haben. Wirklich, Liebe für das, was er getan hat. Geile Entwicklung. Aber ich habe große Fragezeichen. Und wenn Mobley es schafft, den 1 gegen 1 zu verteidigen und du in Kauf nimmst, dass er dann halt, keine Ahnung, seine 25, 30, vielleicht mal 35 Punkte macht und du aber nicht die Hilfe schickst oder nicht das Doppel schickst zumindest, ich glaube, dann kann das sehr schnell nochmal deutlich schlimmer stagnieren in Orlandos Offense, als es das ja sowieso schon tut. Und deswegen, so nach dem Motto, good offense beats good defense. Ich glaube, die Cavs machen das. Ich vertraue dann einfach der Brillanz von Mitchell, auch wenn wir sie letztes Jahr in den Playoffs nicht gesehen haben, auch wenn er anscheinend angeschlagen ist jetzt gerade. Ich vertraue dem dann doch nochmal ein bisschen mehr als alles, was die Magic irgendwie offensiv sich einfallen lassen könnten. Außer Franz geht wild und trifft seinen Dreier plötzlich wieder. Das ist auch eine große Sorge. Ich glaube, in einer kleinen Sample kann Franz schon wieder treffen. Aber, lass mich mal kurz schauen, Dreierquote, 28% dieses Jahr. Keine Ahnung, was da los ist. Und ansonsten, wo soll die offensive Creation herkommen? Cole Anthony? Suggs? Fultz? Ich mache mir noch größere Sorgen um die Magic Offense als alles, was ich irgendwie, was in Cleveland zu Sorgen führen könnte. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was wir hier erwarten müssen können. Ich könnte mir in beide Richtungen einen Sweep vorstellen. Ich würde nicht aus allen Wolken fallen, wenn die Magic in 4 oder 5 gewinnen. Und ich würde auch nicht aus allen Wolken fallen, wenn die Cavs in 4 oder 5 gewinnen. Das ist halt schon krass. Aber deswegen, wie gesagt, Cavs in 7, aber kein Plan, ey.
Wird spannend, Alter. Freu mich sehr
auf die Serie. Also ich glaube, wir sind so mit die Einzigen, die sich auf diese Serie freuen. aber ich freue mich. Kommen wir zur anderen Ostserie, in der ebenfalls beide Teams das exakt gleiche Net-Rating hatten in der Regular Season, nämlich Milwaukee und Indiana. Und da können wir schon mal vorwegnehmen, das ist unsere zweite Abweichung in den Tipps. Die Milwaukee Bucks und die Indiana Pacers jeweils ein Net-Rating von plus 2,7 gehabt. Das ist Platz 10 beziehungsweise Platz 11. Indiana hatte die zweitbeste Offense, Milwaukee hatte die sechstbeste Offense. Milwaukees Defense Platz 19, Indianas Defense Platz 24 und in den letzten Wochen seit dem All-Star Break die Bucks mit 14 und 12, Offense Platz 8, Defense Platz 16, die Pacers mit 16 zu 10, Offense Platz 2, Defense Platz 20. Also auch wieder zwei Teams mit ähnlichen Stärken, mit ähnlichen Schwächen. Wir können die Regular Season Vergleiche, ähnlich wie vorher schon mal erwähnt, quasi aus dem Fenster schmeißen, weil die alle passiert sind, bevor Pascal Siakam ein Pacer war, der logischerweise sehr viel verändert in diesem Pacers Team. Die große Überschrift über dieser Serie: Was ist mit Giannis? Ich finde, es ist kein gutes Zeichen, dass sie bereits fast eine Woche vorher angekündigt haben, dass er nicht zur Verfügung stehen wird. Also wir wissen, dass Giannis mindestens mal ein Spiel verpassen wird. Ich gehe stark davon aus, dass er mindestens zwei verpasst. Es hieß ursprünglich, nachdem er sich seine Wadenverletzung zugezogen hat, dass man mit 2 Wochen rechnen müsste. Das würde bedeuten, dass er zu Spiel 3 oder, wenn es schlecht läuft, zu Spiel 4 wieder da ist. Dann natürlich die Frage, wie fit ist er? Wie sehr kann er das Bein belasten? Wie sehr kann er sich generell belasten? Auf der einen Seite, wir wissen, Giannis ist ein Superman. Wir erinnern uns an die Atlanta-Serie damals, als wir dachten, okay, der Typ wird ein Jahr lang nicht mehr laufen, und 2 Wochen später hat er 50 gedroppt in den Finals. Aber es erinnert leider auch irgendwie ziemlich an diese Kevin Durant-Situation 2019. Also man sollte jetzt nicht 2 Spieler und 2 Verletzungen miteinander vergleichen, aber es ist halt auch eine Verletzung, bei der du dir wirklich Sorgen machen musst, zu früh zurückzukommen. Weil wenn da was nicht passt, dann halt direkt zum Beispiel deine Achillessehne mehr belastet wird, als das sein sollte. Ich gehe mal davon aus, dass Giannis 2 Spiele verpasst und dass er dann nicht bei 100% zurückkommt. Und deswegen habe ich mich tatsächlich für Pacers in 6 entschieden. Oder, warte, lass mich noch mal gucken. Habe ich in 6 oder in 7 gesagt? In 7, sorry. Pacers in 7 habe ich mich entschieden.
Ich habe Bucks in 6 gesagt. Ich weiß nicht, inwiefern sich das logisch erklären lässt. Aber ich finde, man kann auch mal eine Serie dabei haben, wo sich das nicht logisch erklären.
Und du bist ja bekanntlich ein großer Doc Rivers-Fan. Also, dem kann man auch mal vertrauen.
Das ist wirklich so eine Serie, wo ich so ein... Man hat so einen Freischuss dabei. Wenn wir reden über 8 Serien, das ist so, komm, das ist jetzt einfach mal Bauchgefühl. Nicht irgendwie sich da genau dieses Duell angucken und sich da 100%ig die Gedanken machen, sondern einfach, nee, die Bucks sind das bessere Team. Die machen das in 6. Ich hatte nicht schon wieder Bock auf eine 7-Spiele-Serie, wollte hier nicht 5 7-Spiele-Serien tippen von 8. Deswegen Bucks in 6. Einfach mal, zumal ich das Gefühl hatte, du gehst hier mit Indiana, und ich werde hier auch beim Tippspiel ein bisschen Spannung reinbringen und mich hier direkt absetzen nach Runde 1. Nee, also ganz einfach, ich bin nicht der größte Fan von Indiana als Playoff-Team. Halliburton ist immer noch in einer kleinen Formkrise. Ich denke, das wird sich jetzt auch nicht mehr ändern. Der wird sich auskurieren und wieder auf der Reihe kommen im Sommer, und dann kann er nächste Saison wieder angreifen. Aber jetzt bis Saisonende glaube ich nicht, dass er wieder seine Form finden wird, die er in der ersten Saisonhälfte hatte. Defensiv ist Indiana eine komplette Vollkatastrophe. Fehlt die Erfahrung in den Playoffs, und wir haben die Bucks mit einem Damian Lillard, mit Middleton, mit Lopez, mit Portis. Die haben Schlachten geschlagen. Die wissen, wie es läuft. Selbst in Doc Rivers. Keine Ahnung. Alter, keine Ahnung. Bucks in 6.
Ja, fühle ich.
Und dann kommt ja Giannis irgendwann wahrscheinlich auch wieder zurück, und dann haben die Pacers halt gar nichts mehr entgegenzusetzen. Also, keine Ahnung. Bucks in 6. Ich wollte nicht, wahrscheinlich ist Bucks in 7, hätte ich das nehmen sollen, aber Alter, ich gehe nicht. Also 5 Game 7s in Runde 1, das wäre schon wild. Von daher, Bucks in 6.
Ich halte Bucks in 7 tatsächlich wahrscheinlich für wahrscheinlich. Die Serie, also, weil wir dann sagen, okay, Giannis kommt, sagen wir mal, Giannis kommt in Spiel 3 zurück, braucht er noch ein bisschen Anlauf, und ab Spiel 4 ist er da. So, dann, du musst halt schon einrechnen, dass du wahrscheinlich ein bisschen was aufholen musst. Aber...
Ja, und das ist auch die Serie, auf die ich am wenigsten Bock habe.
Echt? Ich glaube, es wird geil.
Ja, das denke ich auch, aber ich weiß immer, ich kann mich nicht mit allen 8 Serien intensiv beschäftigen, und ich weiß, Lakers und Dallas, die beiden Serien, das wird sehr intensiv, und dann Sixers Knicks, über die wir gleich noch reden, das wird sehr, sehr intensiv, aus der deutschen Perspektive natürlich Magic, OKC, die OKC-Serie auf jeden Fall, also ich weiß nicht, so Bucks gegen Indiana, ich glaube, das ist die Serie, wo ich dann schlafe. Wo ich dann sage, okay, die 2 Stunden, die schlafe ich für das, was danach noch kommt.
Ja, dann jetzt am Wochenende, das wird halt hardcore. Sleep on Milwaukee und Pacers.
Wann, wie sieht denn das jetzt hier aus? Samstagabend, die spielen Sonntag. Na, das ist doch perfekt. Da kann ich um eins, da kann ich Dallas gegen die Clippers gucken in der Nacht auf Montag. Davor schön Celtics. Und dann kann ich schlafen, wenn Indiana gegen Milwaukee spielt. Und dann bin ich wieder wach für das Clippers Game One. Das ist doch geil.
Herrlich.
Das wird meine Schlafserie.
Du Ketzer.
Wunderbar.
Logischerweise. Mit einem fitten Giannis sind die Bucks das bessere Team. Selbst dann würde ich nicht super selbstbewusst hier irgendwie Bucks in 6 sagen oder so. Wirklich. Weil einfach die Bucks, Doc Rivers an der Seitenlinie, ich traue es weder Damian Lillard noch Chris Middleton, aber vor allem nicht Chris Middleton, zu die Version ihrer selbst zu sein, die es wahrscheinlich bräuchte, um die Pacers hier wirklich aus der Halle zu klatschen. Die Defense ist nicht geil. Besser geworden, aber immer noch nicht geil. Die Offense könnte schon mal ins Stottern kommen, wenn der Dreier nicht fällt und so, aber das gilt natürlich für jedes Team. Und ich glaube halt vor allem, dass die Pacers, also Anfang der Serie jetzt erstmal ohne Giannis. Klar, wenn Giannis da ist, dann haben die Pacers keine Chance, Giannis zu verteidigen. So, wie denn? Das haben wir auch gesehen in der Regular Season. Die Pacers haben 4 von 5 Matchups gewonnen. Mit Scoring von 126, 128, 126, 122 und 142. Das eine Spiel, das Milwaukee gewonnen hat, wir werden uns erinnern, das Gameball-Fiasko, da musste Giannis 64 droppen. Und es war kein deutliches Spiel. Die Pacers pushen, die Pacers sind schnell und athletisch und explosiv. Das ist nicht geil für ein dann doch eher altes und langsames und unathletisches Bucks-Team, vor allem ohne Giannis. Wenn Giannis tatsächlich mindestens 2 Spiele, vielleicht sogar, wenn es dumm läuft, 3, verpassen sollte, dann finde ich die defensiven Matchups für Indiana gar nicht so scheiße. Also klar, ich mache hier nicht den Case, dass Indiana die Bucks irgendwie an die Kette legt, aber Andrew Nembhard gegen Dame, Aaron Nesmith gegen Middleton und du kannst Halliburton wahrscheinlich an Patrick Beverley verstecken über weite Strecken. Das ist nicht so katastrophal. Du kannst viel switchen, 1-4. Siakam, wie gesagt, also Siakam war in keinem dieser 5 Duelle dabei, der natürlich die Defense nochmal deutlich versatiler macht, gerade die Playoff-Defense. Ich glaube halt, dass ohne Giannis Lillard und Middleton ziemlich abgehen müssen, um Schritt zu halten mit dieser Pacers Offense. Zweitbeste Offense der NBA, die nie so wirklich aufgehört hat. Also wenn es nicht Boston gäbe, die eine komplett irre Offense haben, dann wäre das die beste Offense der NBA gewesen, die ganze Saison über. Die Celtics haben ein 126er Offensivrating seit dem All-Star Break. Das ist so lächerlich. Mir gefällt das Matchup. Also wirklich, ich kann mir überraschend gut vorstellen, wie die Pacers ein Bucks-Team ohne Giannis in seine Schranken weisen. Und auf der anderen Seite haben, glaube ich, die Bucks überhaupt keine Chance, die Pacers-Offensive, selbst mit einem nicht mehr so geilen Halliburton, in den Griff zu kriegen. Und deswegen, ich habe sogar zuerst zu Pacers in 6 tendiert. Einfach, weil ich mir halt wirklich Sorgen mache um Giannis. Also um Giannis Gesundheit. Aber ich bin dann bei Pacers in 7 gelandet, weil ich mir schon dachte, ja komm, Giannis kommt wahrscheinlich irgendwann zurück. Wahrscheinlich hat Dame irgendein Dame-Time-Game in sich, dass er dann im Alleingang zieht. Doc Rivers wird es schon hinkriegen, nicht allzu viel Dummes zu machen. Aber ich bin bei den Pacers. Was, das natürlich krass ist auf dem Papier.
Ja, ey, ich fühle mich gut gerade. Ich sage, selbst wenn Giannis keine Minute in der Serie spielt, gewinnen die Bucks es in 6.
Wow.
Man muss auch mal ein bisschen Feuer hier reinbringen, ja, okay, in die ganze,
okay,
Nummer.
Okay, I respect, man.
Thanks, thank you. Nee, ey, aber es lässt sich jetzt nicht widersprechen, irgendein Punkt, den du gerade gesagt hast, also. Das würde ich niemals, also dir widersprechen ist ja eh selten eine gute Idee. Aber hier erst recht nicht, mein Freund.
Alles klar, alles klar. Machen wir weiter. Die New York Knickerbockers werden für die Spiele 1 und 2 bald Philly empfangen, die sich im Play-In durch einen, ja, schon irgendwo geilen Sieg, es war ein Comeback mit dabei, Nicola Batum ist heiß gelaufen, war auch nicht unverdient, würde ich behaupten. Aber Jimmy Butler, der sich eine Kniebandverletzung zugezogen hat und einfach 3/4 weitergespielt hat, einfach was Jimmy Butler ist. Aber man hat ihm, also er hat gespielt wie ein Jimmy Butler mit einem Knie. Sixers haben sich irgendwie durchgemogelt und stehen jetzt in der ersten Runde in diesem 2er-7er-Matchup gegen New York. Die Knicks auf die Saison gesehen, fünftbestes Net-Rating mit plus 4,9, Offense Platz 7, Defense Platz 10. Seit dem All-Star-Break ohne Julius Randle, über weite Strecken ohne OG Anunoby, der ist inzwischen zurück, trotzdem 17 und 10, sechstbeste Offense, 13. beste Defense. Auf der anderen Seite Philly, natürlich über weite oder über große Strecken der Saison ohne Joel Embiid. Jetzt wieder mit Joel Embiid, plus 2,8, das ist das 9. beste Net-Rating auf die Saison. Offense Platz 15, Defense Platz 11. Record seit dem All-Star-Break 15-13 mit einer sehr schlechten Offense auf Platz 22 und der 8. besten Defense aber immerhin. Und klar, bei Philly ist es natürlich ein Tale of Two Teams oder wie man das bezeichnen möchte. Es gibt die Version mit Embiid und es gibt die Version ohne Embiid. Und ich muss sagen, und das war auch hauptausschlaggebend für meinen Tipp am Ende, und ich könnte mir vorstellen, dass es bei dir ähnlich ist, ich war schockiert von Joel Embiid in diesem Play-In-Game. Er ist seit einer Weile wieder zurück. Ich fand, er sah phasenweise ziemlich gut aus. Und er hat jetzt auch im Play-In-Game am Ende dann wichtige Würfe gemacht und so. Aber sein, wie er in Transition in Anführungszeichen gerannt ist, er hat keinen einzigen Sprint angezogen in dem ganzen Spiel. Er sah langsam aus, er sah müde aus und das gefühlt ab der ersten Minute. Ich glaube, ich wäre zu den Sixers tendiert, hier bei meinem Tipp. Aber den Eindruck, den ich jetzt von Joel Embiid bekommen habe in diesem Play-In-Game gegen Miami, hat mich wirklich erschreckt und deswegen habe ich mich am Ende hier für Knicks in 7 entschieden. Und das hast du auch. Hattest du einen ähnlichen Gedankengang aufgrund von Embiids Performance oder warst du vorher schon bei den Knicks?
Ja, wir reden hier über zwei sehr, sehr starke Teams, die man wirklich lobend hervorheben muss. Zündlein an der Waage ist Joel Embiid und dass er halt gerade nicht der Joel Embiid ist, der er war zum Beginn der Saison. Wäre er das gerade, dann würde ich hier auch mit den Sixers gehen, aber bei Embiid können wir viel zusammen. A, ist er generell kein Playoff-Performer. B, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er überhaupt nicht spielt, auch immer allgegenwärtig. Und C, ist es halt in seinem Fall jetzt, wenn er spielt, dann ist es halt wohl diese Version jetzt gerade von ihm, die halt auch nicht bei 100% ist. So. Und das sind halt drei Sachen, die dagegen sprechen, dass Joel Embiid hier komplett die Serie dominieren wird. Und deswegen bin ich hier dann auch mit New York in 7 gegangen. Wir können beide Teams kurz wirklich loben. Also die Knicks gerade in der, das ist eigentlich der einzige Stat, den du gebraucht hättest, wie sieht das aus in den Spielen mit OG Anunoby? Ich glaube, man ist 20-3 in der OG Anunoby Ära, wenn er auf dem Parkett steht, was halt insane ist. Jalen Brunson, Most Improved Player, würdige Saison. Ich glaube, es schadet ihn gar nicht so sehr, dass Julius Randle fehlen wird. Man ist klasse gecoacht.
Da würde ich gleich übrigens, sorry, dass ich dich unterbreche, da würde ich gleich übrigens ein bisschen dagegen gehen. Also ich einfach nur Note to Self, dass ich das im Hinterkopf behalte.
Wo dagegen?
Dass dir die Randle Abwesenheit von Randle ihnen nicht schadet.
Das meinte ich gar nicht. Also ich habe schon wieder vergessen, was genau ich gerade gesagt habe.
Nein, ich habe schon verstanden, was du gemeint hast. Du hast gesagt, das schadet Brunson und den Knicks gar nicht so sehr, dass Randle fehlt. Und ich verstehe, wo du herkommst, aber ich sehe es anders.
Okay. Jedenfalls sind die Knicks sehr, sehr schwer zu schlagen mit OG Anunoby. Die Truppe zieht an einem Strang. Du hast einen krassen Heimvorteil im Madison Square Garden. Ich mag dieses Team einfach. Wirklich, wirklich, wirklich. Auf der anderen Seite die Sixers. Maxi, geile Saison. Man ist im Vergleich zum letzten Jahr klasse gecoacht. Man hat gute Rollenspieler. Kann verteidigen, kann angreifen. Das ist ja wirklich, glaube ich, ein absolutes Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber in dem Spiel 7 gehe ich dann wahrscheinlich gegen das MB-Team und mit dem Team, was auch Heimvorteil hat. Und da vertraue ich Brunson, sein Team ins gelobte Land zu tragen, mehr als irgendeinem Spieler der Philadelphia 76ers. Von daher hauchdünn. Ich freue mich anders doll auf diese Serie, aber New York in 7.
Ich musste gerade nebenher wirklich laut loslachen. Ich habe es versucht zu verstecken. Ich weiß nicht, ob man es hört am Ende. Ich habe gerade die Lineup-Daten mit OG Anunoby mir ausspucken lassen. Der ist lächerlich. Das mit OG Anunoby auf dem Feld. Egal, alle möglichen Kombinationen, wer da noch drumherum steht. 1585 Possessions, ein plus 22er Net Rating, ein 124er Offensivrating und ein 101,8er Defensivrating. Das ist lächerlich. Das ist komplett krass. Also ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, da anzusetzen. OG Anunoby hat seit seiner Ankunft dieses Team durch seine Rolle, durch seine Spielweise, durch das, was er mitbringt, auf ein anderes Level gehoben. Und das ist super wichtig, dass er jetzt wieder da ist. Auf der anderen Seite, auch das wollte ich gerade kurz gucken, die Sixers mit Embiid und Maxi auf dem Feld in knapp unter 2000 Possessions sind bei plus 11,1. Also es lässt sich auch nicht wegreden, dass dieses Duo einfach wahnsinnig potent war in dieser Saison. Aber wir haben es gerade gesagt, Embiid in dieser Verfassung. Ganz kurz zur Randall-Thematik, beziehungsweise generell zu den Sorgen, die ich wegen der Knicks-Offense habe. Ich glaube, das könnte ziemlich hässlich werden, was die Knicks da offensiv machen. Weil in einer Playoff-Serie mit einem Coach wie Nick Nurse und mit dem Personal, das die Sixers dann durchaus haben. Also klar, Maxi ist eine Schwachstelle, die auch sicherlich attackiert werden wird. Aber du hast Oubre, du hast Batum, du hast Harris, der jetzt keine Drehstange ist am Perimeter. Du hast hoffentlich Melton, das ist gerade noch fraglich, ob der zurückkommen wird. Ich glaube, man generell Teams und insbesondere die Sixers könnten es sehr gut schaffen, Brunson in den Playoffs das Leben sehr schwer zu machen. Du wirst ihn nicht stoppen. Ich glaube, dieses Level an offensiven Creator hat er inzwischen erreicht, dass wir ihm diesen Credit geben müssen. Aber er ist dann halt doch am Ende des Tages ein kleiner Guard, der nicht wahnsinnig über Antritt und Explosivität kommt, sondern viel über seine Physis, über seine Fußarbeit, über seine Finesse. Und das ist ein Spielertyp, bei dem ich mir in den Playoffs einfach nochmal ein bisschen mehr Sorgen mache. Und deswegen hätte ich Julius Randle schon sehr, sehr gerne gesehen. Ich bin auch kein Randle-Fan. Wir haben in den letzten Jahren in den Playoffs immer wieder gesehen, dass es auch ganz schön nach hinten losgehen kann. Aber ich könnte mir einfach vorstellen, dass den Knicks, wenn die Defense es schafft, sich sehr auf Brunson einzuschießen und zum Beispiel von einem Josh Hart wegzuhelfen oder von einem Hartenstein sehr wegzuhelfen, weil das Knicks-Spacing ja dann doch einfach nicht das Geilste ist, dass so ein zweiter Creator sehr gut tun würde. Und das ist Randle zumindest. Man kann von ihm halten, was man will, aber er ist wenigstens jemand, der dir was kreieren kann mit Ball in der Hand. Und das kann bei den Knicks abseits von Brunson Stand jetzt niemand so wirklich. Am ehesten noch Donte DiVincenzo.
Dieser Donte DiVincenzo.
ich muss den noch erwähnen, aber du weißt, worauf ich hinaus will.
Ja.
Aber auf der anderen Seite.
Ja, fair. Ja, sag. Nö. Fair.
Auf der anderen Seite, Embiids Verfassung, und ich kann nur noch mal betonen, ich war schockiert von diesem Play-in-Game. Und ich hatte nicht alles gesehen von Embiid davor, seit er wieder zurück ist, aber ich hatte schon einiges gesehen. Und ich hatte das Gefühl, er sieht deutlich schlechter aus als noch vor einer Woche. Das wirkt sich ja nicht nur auf die Geschichte, ja, Embiid kann jetzt nicht 40 droppen und dominiert uns dieses Spiel nicht. Dieses ganze 76ers-System, sowohl defensiv, er ist der primäre Rim-Protector, er ist der Anker der Defense, als auch offensiv. Hand-off-Game mit Maxi, Pick-and-Roll, Transition. Embiids Verfassung, logischerweise, das ist der amtierende MVP. Natürlich baust du dein Team komplett um diesen Dude herum. Es strahlt halt aus auf so viele Aspekte des Sixers-Spiels. Oh, natürlich Nick Nurse, das Coaching-Duell gegen Tibbs. Ich kann halt wirklich ein Szenario sehen, in dem Tom Thibodeau, in dem es sehr offensichtlich wird, dass du statt Josh Hart, einen Bojan Bogdanovic spielen lassen solltest, mehr. Einfach um ein bisschen mehr offensiven Juice zu kriegen, Secondary Creation, mehr Shooting, damit die Defense sich eben nicht so krass auf Jalen Brunson einschießen kann. Ich weiß nicht, ob es Tibbs dann schafft, über seinen Schatten zu springen. Und Defense und Heart im wahrsten Sinne des Wortes, Herz, für ein bisschen Offense zu opfern. Also, ich glaube, es wird keine schöne Serie, aber vor dem Hintergrund, dass Embiid so schlecht aussah, wie er aussah, glaube ich, werden die Knicks das Ding wuppen am Ende. Und da sind wir uns ja einig. Knicks in seven.
Schauen wir mal.
Aber ich glaube, du freust dich mehr. Also ich freue mich wesentlich mehr auf Milwaukee gegen Indiana als auf diese Serie.
Okay.
Aber gut.
Ja.
Einen haben wir noch. Und ich glaube, das können wir wirklich in drei Sätzen abhandeln. Die übermächtigen Boston Celtics, die sich hoffentlich nicht selbst ins Bein schießen werden. Und ich glaube, selbst wenn sie das tun, dann nicht in dieser ersten Runde. Die Miami Heat ohne Jimmy Butler. Sie haben es dann doch noch geschafft, die Chicago Bulls zu schlagen im zweiten Play-in-Game. Sind jetzt in diese Playoffs gekommen, aber ohne Jimmy, ich weiß nicht. Also bei aller Liebe für Spo, bei aller Liebe für Bam und alle, ich sehe es einfach nicht. Celtics plus 11,3, historisches Net-Rating, das ist Platz 1. Die Offense ist Platz 1, die Defense ist Platz 3. seit dem Osterbreak, 21-6. Offense Platz 1. Die Defense mit Platz 9, das sieht ein bisschen schlechter aus, aber de facto sind das 0,3 Unterschied oder so. Also die Liga um sie rum ist einfach defensiv ein bisschen besser geworden in diesen letzten 2 Monaten. Auf der anderen Seite die Heat, Net Rating plus 1,7, das ist Platz 18. Offense Platz 21, Defense Platz 5, das muss man ihnen lassen. Record seit dem All-Star-Break 16-11. In dieser Zeit Offense Platz 17 und Defense sogar Platz 2. Also ja, selbst ohne Jimmy Butler, ich glaube, dass die Miami Defense und das Spoelstra und vielleicht so ein bisschen die Dämonen, die noch im Hinterkopf schwirren, wer weiß, die Celtics schon ein bisschen vor Probleme stellen können. Aber ich musste mich hier nicht sonderlich lange dazu durchringen, mit Celtics in 4 zu gehen. Ich sehe einfach nicht, wie die Heat ohne Jimmy, selbst mit Jimmy, hätte ich es nicht wirklich gesehen, wie die Heat ein Spiel gewinnen. Aber dann hätte ich wenigstens noch gesagt, okay, du hast halt Jimmy. Aber ohne Butler, ich sehe es nicht. Celtics in 4, du sagst Celtics in 5. Also du bist dann doch noch ein bisschen mehr Believer anscheinend.
Ja, für einen Sieg sind sowohl die Heat gut, als auch für eine Niederlage die Boston Celtics gut sind.
Ja.
Also ja. Da kann es schon mal ein Spiel geben, wo es am Ende in die Crunch-Time geht und dann die Celtics wieder mit ihrer Ich-bin-dran-du-bist-dran und Tatum, der vergisst, dass er ein athletischer Flügelspieler ist und kein kleiner Guard. Und dann, ja, kann Miami da einklauen, aber ohne Jimmy Butler haben die halt wirklich keine Chance. Miami eh jetzt das ganze Jahr schon über nicht so gut gewesen wie letztes Jahr, wo sie ja Boston geschlagen haben. Ich hätte Celtics in 7 gesagt mit einem fitten Butler. Also da hätte ich Miami wirklich was zugetraut, aber so haben sie halt keine Chance. Also da beruht ja so viel darauf, dass Jimmy Butler abliefert in der Offensive und das bricht jetzt alles weg. Aber Spo ist immer für einen Sieg gut und die Celtics sind immer für eine Niederlage gut. Von daher ist es hier, glaube ich, ein ganz guter Kompromiss, Celtics in 5 zu sagen.
Ja, lass uns da nicht länger Brei kochen oder wie auch immer das spricht. Lass uns da nicht länger uns mit aufhalten. Ich glaube, es wird eine Abreibung und ich kann mir schon vorstellen, dass es in 5 wird. Also sehe ich durchaus. Aber ich glaube nicht, dass die Heat hier.
Ich sehe genauso, dass es in 4 werden kann.
Gut. Damit sind wir durch. Damit haben wir alle Serien besprochen. Es ist, glaube ich, rübergekommen, wie gehypt wir sind auf all das, was passieren wird in den nächsten Monaten. Und wir dürfen gespannt sein. Und ich bin jetzt gespannt, was die heutige Trivia-Question ist.
Yo, ich habe mir gedacht, wenn wir schon über die Playoffs reden, dann möchte ich jetzt gerne mal von dir die statistischen Career-Leader in den 5 großen Kategorien in den Playoffs. Einige davon sind einfach, andere nicht ganz so einfach. Starten wir mit den Punkten. Welcher Spieler hat über seine gesamte Playoff-Karriere die meisten Punkte gemacht und wie viele sind's?
Also total, nicht per Game.
Total.
Okay. Ja, das wird ja wahrscheinlich LeBron sein, oder?
Ja, es ist 100% okay. LeBron. Ich werde mich noch an diesen wunderbaren Donnerstag erinnern in 2017 im Mai. LeBron in Boston hat er Michael Jordan überholt mit einem Dreier von links hinter der Dreierlinie. Vergisst man nicht.
Willst du jetzt wirklich wissen, wie viele es sind? Oder sagst du mir das einfach?
Das war ein Spaß.
Lass mich mal, warum nicht? Lass mich mal kurz überschlagen. Darf ich kurz, okay, das wäre ein bisschen zu einfach. Ich wollte jetzt googeln, wie viele Playoff-Spiele LeBron gemacht hat. LeBron hat 21 Jahre, davon war er in den Playoffs in 16 oder so. Da war natürlich mal was Kurzes dabei, da waren aber auch viele Finals-Runs dabei. Sagen wir mal so, ja, damit man schön rechnen kann, 30 Punkte pro Spiel. Das wird so ungefähr hinkommen, denke ich. Ja, die Anzahl der Spiele ist jetzt halt schwierig. Sagen wir mal 16 Playoff-Runs mal im Schnitt. Boah. Warte, 4 mal 7 wären mal 7 wären 28. Das sind, sagen wir mal, im Schnitt 20 Playoff-Spiele. 20 mal 16 sind 320 und das mal 30 Punkte sind 9600. Das fühlt sich viel an, jetzt wo ich es so ausspreche.
Es sind 8023
Punkte. Ah ja, okay. Punkte. Also nicht so weit entfernt. Alles klar.
Kein anderer Spieler hat über 6000 gemacht.
Crazy.
Wenig überraschend, wenn er Jordan damals in 2000.
Ja, ich wollte gerade sagen, ist ja schon ein Weilchen her.
17 überholt hat.
Ja.
Okay, das war einfach. Okay. Jetzt Assists.
Magic.
Richtig. Nice. 2346. LeBron steht bei 2023. Braucht also noch 323 Assists, um Magic zu überholen. Schwierig, aber nicht unmöglich. Wir wollen als nächstes die Rebounds.
Das ist jetzt natürlich schwieriger. Also es könnte irgendwie so, mir schießt Robert Parrish in den Kopf. Einfach weil der ewig gespielt hat und in vielen guten Teams war.
Auf Platz 9.
Ja, okay. Aber ist es ein Superstar oder ist es eher so ein Rollenspieler-Big?
Es ist ein Superstar. Okay.
Dann sag ich Tim Duncan.
Auf Platz 3.
Okay. Kareem?
Ich schlappe 1300 weniger als Platz 1. Kareem ist auf 6.
Okay. Kareem ist auf 6. Hakeem?
Na, Hakeem ist auf 13.
Ich glaube so diese, also ich denke, man denkt natürlich an Wilt, aber damals gab es halt einfach weniger Playoff-Spiele. Also ich kann mir vorstellen, dass diese ganz alten Jungs da halt einfach nicht dabei sind. Aber ich sag trotzdem mal Wilt.
Wilt auf Platz 2. Okay.
Ist dann Platz 1?
3900.
Was vergesse ich denn jetzt? Shaq?
Platz 5.
Alter. Ich werde mich gleich sehr ärgern wahrscheinlich. Wen vergesse ich denn jetzt gerade? Russell?
Ja.
Ah, okay.
4104. Platz 1, auf Platz 3 ist noch Tim Duncan. Auf Platz 4 LeBron. So, Steals.
Steals ist, da könnte ich mir Jordan vorstellen.
Platz 3.
Okay.
376.
Steals. Chris Paul?
Geteilter Platz 11.
Ja, okay. Ja, wahrscheinlich auch LeBron irgendwo, zumindest mal oben mit dabei.
LeBron.
Es ist LeBron?
By far. Ja, ich habe eigentlich nur eine Frage gesucht, wie ich mal wieder LeBron so richtig lieben kann hier. Nein, ich wusste actually, dass LeBron hier auf Platz 1 ist, selbst nur gerade freudig gesehen. 471 Steals. Also der Unterschied zwischen LeBron und Platz 2 Scottie Pippen sind 76 und das ist größer als zwischen Platz 2 und Platz 6. Also ja, dass LeBron halt so viele, also LeBron führt halt bei den Games auch mit, Games können wir noch machen. Was denkst du, wer ist auf Platz 2 bei den Games? LeBron ist mit 282 Games auf Platz 1 und hat 23 mehr als Platz 2.
Das, also Games müsste ja dann Kareem sein, oder?
Nein, Kareem auf Platz 5.
Duncan?
Games kommst du nie im Leben drauf.
Games komme ich nicht drauf. Das ist eine Challenge.
Also auf Platz 3 ist Tim Duncan. Ich kann es dir auch
sagen. Na, warte. Ist es diesmal Parrish?
Mm-mm.
Aber wahrscheinlich so Robert Horry?
4.
Oh. Gib mir einen Versuch noch. Es ist wahrscheinlich so ein Rollenspieler, den man nicht auf dem Schirm hat, wenn du sagst, man kommt nicht drauf. Dynastien, oft in den Playoffs dabei. Nee, keine Ahnung.
Derek Fisher.
Oh, stimmt. Oh mein Gott, das hätte ich wissen müssen. Ich habe für God Next die Redraft 1996 gemacht. Und da war er mein letzter Lottery-Pick. Und da habe ich sogar noch gelesen, dass er der mit den meisten Playoffs spielt. Ey. Okay. Der war einfach mit im Alter von 39 oder so. Der war bei diesen jungen, wilden OKC. war er noch wirklich ein Rotationsspieler mit irgendwie so 17 Minuten pro Spiel beim Finals Run und so. Der war wirklich ewig, also bei den Lakers natürlich vorher. Der Dude war ewig im Playoff-Lande unterwegs. Dann fehlen uns noch die Blocks, ne?
Genau.
Ja, bei Kareem ist immer so eine Geschichte, weil die halt erst ab, weiß nicht, 73 oder so getrackt wurden. Also Kareems Blocks sind einfach nicht komplett verbucht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er trotzdem weit oben mit dabei ist.
Ja, auf Platz 2.
Ah, okay. Auch da wieder Hakeem, aber der hat wahrscheinlich nicht genug Playoffs gespielt.
Platz 3. Ah.
Ich versuche es einfach ein drittes Mal. Ist es diesmal Duncan?
Ich würde sagen, unterwertetste
okay, nice.
Top 10 Spieler in der History.
Bin ich bei dir. Okay, cool.
Wunderbar, da LeBron nur auf Platz 11.
Schwach, Lappen. Schwach.
Könnte Kevin McHale überholen, fehlt ihm nach 11.
Dann muss er wohl doch Jokic verteidigen Blocks. Jetzt in der ersten Runde.
22 Blocks fehlen noch zu Bayern-München-Legende Serge Ibaka. Und dann Robert Parrish auf Platz 6. Also der Mann ist hier überall so ein bisschen vertreten. Ja.
Der hat halt eine ewig lange Karriere mit den Celtics und dann später noch bei den Bulls ein, zwei Jahre noch dabei gewesen.
Ja. Dreier ist auch einfach. Dreier rutscht LeBron halt actually immer weiter nach unten mittlerweile.
Ja, okay, das macht Sinn.
Also er war, ich weiß nicht, ob er mal auf Platz, ich glaube, er war fast auf Platz 1 mal. Und dann kam Curry von hinten. Dann kam James Harden, dann kam Klay Thompson. Nee, warte mal, bin ich jetzt hier... Ach so, ich bin hier bei... Nee, warte mal, jetzt habe ich kurz missgebaut. Aber zum Glück nur bei der letzten Statistik. Bei allen anderen hatte ich recht. Ich war jetzt gerade bei den Combined Statistiken bei Dreiern. Aber ich glaube, so sehr unterscheidet sich das da gar nicht. Wobei Harden wahrscheinlich nicht. Ah, nee. Ray Allen ist mittlerweile überholt worden. Von 4 Spielern in den Playoffs, was 3 angeht. Steph ist auf 1, Clay auf 2, LeBron auf 3 und Harden auf 4. Ja. Wobei Harden noch 60 Dreier braucht, um LeBron einzuholen.
Das wird nichts mehr.
Ja, aber Ray Allen wird fallen und fallen und fallen. Danny Green ist der Nächste, der schon angerauscht kommt. Marcus Smart ist einfach auf Platz 24. Crazy. Naja, gut. War doch gar nicht mal
schlecht. Naja, gut. Schöne Frage. Schöne Fragen. Leute.
Danke.
Wir hoffen, ihr habt genauso Bock auf die Playoffs wie wir. Wir werden natürlich das ganze Geschehen mit euch, für euch begleiten. Das ist die schönste Zeit in der NBA-Saison ist angebrochen. Und wir hoffen, wir konnten euch mit dieser Folge einen schönen Überblick und eine schöne Preview liefern für all das, was jetzt passieren wird. Wir danken euch für immer von Herzen fürs Zuhören. Checkt Holy ab und all das, was die für lange Playoff-Nächte und für kurze Playoff-Tage für euch in petto haben. Und dann hören wir uns nächste Woche. Julius, liebe Grüße an alle und viel Spaß in Dresden.
Vielen Dank.
Und bis nächste Woche, Leute. Ciao.
Ciao.